Sportcheck, der Sportpodcast. Haut gern dazwischen, tritt nie nach.
Habe die Ehre, hier ist der Sportcheck. Ich bin Christoph Fetzer.
And now, ladies and gentlemen, make some noise for the hockey buddies. And please welcome from Berlin. In Berlin, wearing number 47, Tom Kanzock.
Servus. Oder
Servus,
hallo.
Tom.
Hi, moin.
Alle Dude.
Alle Dude.
Ich kann dich sehen.
Ja.
Wir sitzen uns gegenüber in Berlin.
Das ist verrückt, ohne Delay miteinander zu reden.
Die Hockey Buddies Live-Ausgabe. Nicht live, aber
ja,
for real.
Wahnsinnigen Publikum hier.
Wahnsinn.
In deinem Hotel.
In einem Hotel nahe Hauptbahnhof Berlin mit chilliger Mucke im Hintergrund. Ich weiß nicht, ob man die hört, aber das normalerweise
ich hoffe nicht,
müsste
sonst
es gehen.
Könnte das zu schlafenden Hörern führen.
Wahrscheinlich. In Berlin, im kalten Berlin. Ich habe immer noch kalte Zehen, war im Olympiastadion.
Wir haben uns vorbereitet, weil wir wussten, dass du kommst.
Ja,
dann haben wir halt hier mal kurz ein bisschen die Temperatur runtergeregelt. Es hat sogar geschneit.
Wahnsinn.
Also nicht so wie bei dir noch vor ein paar Tagen.
Glaube ich auch nicht. Es gibt nirgends sonst in Deutschland, dass so viel Schnee liegt.
Ja, warum bist du denn in Berlin?
Ich habe Fußball kommentiert.
Ah, was ist das?
Hertha BSC, kennst du?
Ja, kenn ich.
Olympiastadion.
Kenn ich auch.
Ja, genau. Und jetzt bin ich hier und wir sitzen im Hotel und machen zum ersten Mal überhaupt die Hockey Buddies nicht über Skype.
Nee.
Sondern aber tatsächlich face to face.
Ja.
Mit
Bier.
So, kurz mal hören.
Das war Stereo.
Ja, schön, wir sprechen ein bisschen über Eishockey, würde ich sagen. Nicht über Fußball.
Bitte.
Wollen ein bisschen über die NHL sprechen.
Ja.
Mid-Season Awards vergeben, weil hast du schon, glaube ich, 3 oder 4 Mal angesprochen in den letzten Episoden, deswegen müssen wir es jetzt mal machen. Vielleicht ein bisschen über die DL. Ich habe jetzt auch gar keine Ahnung, wie es ausgegangen ist. Ich weiß gar nicht, wie jetzt zum Beispiel Nürnberg-Berlin haben, glaube ich, gegeneinander gespielt. Keine Ahnung.
Ach, das war großartig.
Ich weiß nicht, ist Nürnberg jetzt vielleicht in den Top 10 oder so?
Ja. Aber die Eisbären auch noch.
Ja, gerade noch so, oder?
Ja.
Ne, ich habe schon die Ergebnisse, habe mir schon angeschaut, sonst
nicht. Na gut, obwohl eigentlich, ich glaube, als neutraler Zuschauer wäre das Spiel natürlich super gewesen. Weil die Eisbären haben nach 2 Dritteln 4-2 geführt.
6-4 ist ausgegangen, oder?
Und 6-4 ist dann im Ende ausgegangen für Nürnberg. Und ja, ich glaube, die Nürnberger hatten im zweiten Drittel 4 oder 5 Torschüsse gehabt. Die Eisbären über 20. Und dann ist Nürnberg aus der Kabine gekommen im dritten Drittel und hat's halt einfach gedreht. Reimer mit einem Hattrick. Hattrick Reimer. Verstehst du? Weil, ja. Naja.
Weil was?
Na, wegen Patrick.
Ach so.
Patrick. Ja, der wird jetzt besser.
Ah, Patrick. Ja, jetzt verstehe ich, jetzt ist er, jetzt habe ich ihn verstanden, aber jetzt ist er, glaube ich, schon weg.
Ja.
Ja, 3 Tore in einem Spiel, nicht schlecht. Gibt andere, die machen 4 in einem Spiel.
Austin Matthews. Oder Austin Fatsius.
Ja. Bester Hobbyspieler der Welt für diesen einen Abend.
Hast 4 Tore gemacht.
Einmal Stürmer gespielt. Also ich habe als Verteidiger wieder angefangen und dann meinte einer, der Stürmer gespielt hat, er will jetzt Verteidiger spielen. Da bin ich in die Sturmreihe.
Hat er keine Luft mehr gehabt?
In die erste Reihe. Wir hatten 2 Reihen. Ich war der Erste. Und halt gute Mitspieler und dann halt einfach, ich habe meine Rolle gefunden einfach in der Reihe. Einfach zum richtigen Zeitpunkt vors Tor gegangen, auch mal so als dritter Spieler noch dazu, Softspot on the ice gefunden und das Ding einfach reingehauen. 4 Mal.
Also hast du dich anschießen lassen oder?
Nein,
einfach,
die waren alle, also das erste war tatsächlich ein Querpass und schöner halbhoher Schuss ins kurze Eck. Ein Abstauber war dabei, einmal nur die Scheibe über die Linie gedrückt, muss ich auch zugeben, aber einmal auch Pass von hinter dem Tor nach vorne und dann Direktschuss.
Also alles dabei gewesen.
Aber alles halt aus dem, da wo es wehtut.
Ja.
Wenn man richtig mit wehtut spielt würde, würde es da wehtun, wenn man da hingeht.
Also
so kann man einfach hinfahren.
Deine Hotzone in dem Spiel war komplett im Torraum.
Ja.
Oder gut davor.
Also ich glaube, die Schüsse waren alle 4 aus dem Inner Slot.
Ja, muss man halt hin. Vielleicht kannst du dich bei den Eisbären bewerben.
Wieso gibt's da keine Slot-Shots?
Na, wenig. Und vor allem haben die große Probleme mit Chancenkreierung.
Und, das hatten wir nicht, aber das Problem wäre, glaube ich, ich würde dann in dem Fall nicht so schnell nach vorne. Die müssten erst, sag ich mal, 10 bis 15 Sekunden dann in der offensiven Zone sich zu zweit die Scheibe zuspielen, bis ich dann auch da wäre, vielleicht irgendwann mal. Und ich glaube, das ist vielleicht auch ein Problem aktuell.
Ja, das ist, glaube ich, ein sehr großes Problem. Momentan ist mehr blaue Linie Chance und dann hinterher hecheln.
Aber jetzt, also der so. Abend, wie gesagt, ich habe nur die Ergebnisse gesehen, ja. Aber da hat sich jetzt schon ein bisschen was getan in der Tabelle nochmal, ne? Also du hast dann, klar, du hast immer noch Mannheim München 1 und 2. Ich glaube, Mannheim hat er verloren, ja, gegen
Mannheim hat
Straubing, ja. In Straubing verloren.
Nach Penaltyschießen, genau.
Genau. Das heißt, München ist ein bisschen näher hin, aber immer noch halt klarer Abstand, 7 Punkte. Aber jetzt gerade so Top 4, Top 6, Top 10 mit Nürnberg zum ersten Mal seit ewigen Zeiten.
Gefühlt eigentlich seit Spieltag 2.
Waren die überhaupt schon mal in den Top 10?
Ja, am Anfang. Ich glaube, nach dem ersten Wochenende, da haben sie ja in Berlin gewonnen. Berlin haben sie gewonnen. Ich glaube, ihr erstes Spiel hatten sie auch gewonnen und dann danach fing das ja, glaube ich, erst an.
Stimmt aber. Also die Tabelle sieht anders aus als zuletzt und Krefeld ist rausgerutscht. Ich glaube, Krefeld wird auch nicht wieder reinrutschen. Das ist meine Vermutung.
Ja, Krefeld hätte mit einem Sieg heute ja auch noch an den Eisbären vorbeiziehen können. Aber haben sich ja dann in der 60. Minute von Schwenningen das 2-1 geben lassen. Und haben dann halt dadurch 0 Punkte geholt. Und Krefeld hat nur 2 Punkte auf die Eisbären.
Meinst du, dass die Eisbären noch rausrutschen?
Also ich habe es ja vor dem Wochenende jetzt getwittert, dass also durch den Sieg von Nürnberg in Düsseldorf ist es ja so ernst geworden für die Eisbären, dass wenn Nürnberg quasi gegen die Eisbären gewinnt und Krefeld zeitgleich auch in Schwenningen gewinnt, dass es für die Eisbären dann halt Platz 11 heißt nach dem Spieltag. Und wenn ich jetzt überlege, dass sie jetzt nochmal nach München müssen, dass sie nochmal oder zu Hause gegen München spielen, dann am Sonntag jetzt gegen Bremerhaven spielen müssen, Ingolstadt kommt nochmal, also da kommen nochmal viele Brocken auf die Eisbären zu, dass ich tatsächlich denke, dass es sehr schwer werden wird, den Rest der Saison für Berlin. Also das waren jetzt auch 7 Niederlagen in Folge und ich sehe momentan auch nicht, wie die sich da selber rausziehen können.
Und ein Wahnsinns-Hockey-Brain-Drain von Berlin nach München, von der Hauptstadt in den Süden mit Clément Jodoin.
Ja, fand ich lustig.
Neuer Co-Trainer beim ERC Red Bull München. Ich frage mich echt, man kann doch einfach auch mal nach München schauen oder nach Mannheim oder nach Düsseldorf, sind glaube ich aktuell die ersten drei, also nicht in der Reihenfolge Mannheim, München, Düsseldorf, so rum ist es. Und dann mal schauen, wer da so auf der Trainerposition ist und wie die versuchen, ihren Staff außenrum umzubauen. Also ich meine, Groß kann anscheinend mit Pellegrims, der hat in Düsseldorf hat das nicht funktioniert, aber Groß kann es anscheinend, das hat der Wolfsburg auch schon gezeigt. Don Jackson hat Matt McIlvain an seiner Seite, der halt so à la Jodoin in der letzten Saison in Berlin wahrscheinlich schon so ein bisschen in Good Cop auch spielt. Also bei McIlvain weiß ich, dass der halt der ist auch noch nah dran einfach an den jungen Spielern. Der will selber auch mitzocken, wenn es mal nicht aufgeht oder so in einem Trainingsspiel, dann springt der halt über die Bande und die anderen Spieler sagen ja schon immer ganz heiß, dass er mitspielen darf.
Hätte er auch mal einen Check dann?
Das nicht. Der hat ja auch aufhören müssen wegen Kopfverletzungen unter anderem. Ich glaube, der schaut, dass überhaupt kein Kontakt mehr da ist.
Das habe ich irgendwie verdrängt.
Aber halt auch inhaltlich, ne? Gut arbeitet, also für Special Teams was tut und so weiter. Da halt schon halt auch einen großen Anteil am Erfolg hat. Düsseldorf, Abstreiter, scheint auch ein sehr, sehr guter Co-Trainer zu sein. Ich weiß nicht, ob der als Chef funktionieren würde, aber als Co-Trainer funktioniert. Jetzt hat Jodoin mit München einen neuen Club. Also die Top 3 machen es schon mal ganz gut und Köln holt halt den nächsten Kanadier.
Meinst du, es war für München sowas wie die Nachverpflichtung, weil auf dem Eis brauchen sie ja nichts nachverpflichten, aber vielleicht haben sie gesagt, okay, wir brauchen noch ein bisschen mehr Brain Trust, wir brauchen noch ein bisschen mehr, was uns vielleicht drumherum helfen kann, dass wir dann gerade in einer 7-Spiele-Serie gegen Mannheim, wenn es denn da darauf hinausläuft oder generell in den Playoffs, wo wir jemanden brauchen, der halt jemand ist, der viel Spiel liest, viel Video schaut, viel analysieren kann und da vielleicht so die richtigen Stellschrauben finden kann, die es dann halt ausmachen kann in den Playoffs.
Ich glaube, Jodoin wurde erstmal geholt, um die hohe Hürde Berlin im Viertelfinale zu überspringen und da hat er dann gute Einblicke. Nee, aber also logisch, also erstens denke ich, dass halt München, wenn so jemand auf dem Markt ist, dann gibt's ja schon aus früheren Zeiten die Verbindung zu Don Jackson.
Ja, wenn man zusammen schon trainiert.
Genau. Und ich meine, Jackson und sein Team haben sie auch im Finale jetzt in der letzten Saison gesehen, dass da einer hinter der Bande steht und mithilft, der was kann. Das hat man ja auch in der Finalserie dann gesehen. Und insofern, ja, nachher muss man wahrscheinlich jetzt, oder nach den letzten 1,5 Jahren muss man wahrscheinlich sagen, Jodoin ist vielleicht das Co-Trainer auch nochmal besser aufgehoben. Und ja, können wir schon vorstellen, dass es einfach nochmal der Versuch ist, nochmal näher ranzurutschen an Mannheim. Vielleicht jetzt in der Hauptrunde auch und dann halt für die mögliche Finalserie dann gut aufgestellt zu sein, logisch. Ich kann mir auch vorstellen, dass München spielermäßig noch was macht. Also
meinst
wenn jetzt,
du?
Ja, jetzt hast du hast Christensen, der hat 6 Spiele gemacht, Jeffries bei 15 oder sowas, 2 wichtige Spieler in den letzten Jahren. Wolf ist ewig lang ausgefallen, Hager 2-mal schon. Die sind jetzt zwar wieder da, aber jetzt ist Kasten, fällt Kasten aus, Mitchell ist ausgefallen. Das muss man auch immer noch im Hinterkopf haben. Das ist eigentlich Wahnsinn. Also klar spielt Mannheim die Wahnsinnssaison, aber dass München halt mit den Ausfällen auf dem 2. Platz ist, weil halt dann einfach mal 2-mal Eder und Meinschein oder Quas und wie sie alle heißen, dann da einspringen und das ist kein großer Leistungsabfall. Das ist schon auch eine Leistung. Die Frage ist halt bloß, haben sie bis März dann alle zusammen? Und wenn sie nicht alle zusammen haben, dann kann ich mir gut vorstellen, dass sie nochmal einen Kracher oder 2 Kracher holen.
Apropos einspringen, Patrick Hager, war das eine gute Überleitung?
Wahnsinn. Jetzt, ja. Jetzt sitzen wir uns gegenüber, jetzt brauchen wir die waren, gerade dass du nicht so einen Zeigefinger erhebst und sagst, pass auf, jetzt habe ich einen. Apropos, ja. Hager, einspringen.
Ja, bei uns im Podcast bin ich ja auch immer derjenige, der die Wahnsinnsüberleitungen herholt.
Die war schon mal ganz gut, finde ich.
Die war schon gut,
ja,
ne?
Ja, ja.
Aber der Check war nicht so gut von Hager.
Weil, Knie auf Knie passiert mal, würde ich sagen.
Nein, nicht, wenn du in Straubing nachfragst.
Nee, aber auch nicht, also das war jetzt ironisch. Also
ja.
Ich habe mich ja dazu schon auch wieder geäußert. Also ich habe es dir schon mal gesagt, gleiches Ding wie bei den Headshots, finde ich. Also jeder Spieler hat ja Verantwortung auf dem Eis, auch gegenüber seinem Gegenspieler. Jetzt in dem Fall Hager gegen Eriksson, ich schilder es nochmal kurz, kommt ein Pass von hinter dem Tor auf, also Verteidiger D2D-Pass von einem anderen Verteidiger auf Eriksson, auf die rechte Defensivseite von Straubing, ungefähr im Bullikreis. Hager auch ungefähr im Bullikreis mit 4-5 Metern Abstand, fährt drauf, Vorcheck, ganz normale Situation, Eriksson bremst ab, wechselt die Richtung, weil er wahrscheinlich die Scheibe wieder zurückspielen will, weil er halt diesem Vorcheck aus dem Weg gehen will und Hager trifft ihn halt frontal und trifft halt volles Knie. Jetzt kannst du sagen, ja, der fährt jetzt nicht das Knie aus, um ihn halt gezielt zu erwischen, aber das wäre das Äquivalent zu, ich fahre meinen Ellbogen hoch und hole aus und hau den Ellbogen dem Gegenspieler auf den Kopf. Genau das wäre dann, wäre das nur ein Headshot. Nee, also ein Headshot ist auch, kann auch aus dem Vorcheck entstehen. Und Kniecheck kann auch aus dem Vorcheck entstehen. Und in dem Fall kann man sich wirklich auch die Verantwortung von beiden Spielern anschauen. Also, natürlich hat auch Erik so eine Verantwortung und muss damit rechnen, dass er da gecheckt wird in der Situation. Aber er muss nicht damit rechnen, dass er so gecheckt wird.
Ich denke mal, dadurch, dass er sich eh wegbewegt hat, hat er ja damit gerechnet, dass er da, also er geht ja dem Vorcheck damit aus dem Weg. Aber dass er dann halt am Bein getroffen wird, ist halt das, was eben, womit er halt eben nicht rechnet, ne?
Genau. Und wenn du in der Situation als Verteidiger halt jetzt mal die Scheibe vergessen musst und dir denken musst, okay, da kommt jetzt jemand, ich muss erstmal schauen, dass der mich nicht fies trifft, dann ist ja auch Quatsch. Du musst in erster Linie schauen, was passiert mit der Scheibe. Klar musst du auch bereit sein für den Check. Und wenn er jetzt das Ding gegen die Brust kriegt, frontal, und es haut ihn 3 Meter zurück und es rappelt ihn durch, dann hat er halt Pech gehabt in dem Fall, weil dann ist es ein guter Check.
Ja.
Aber so ist es halt kein guter Check.
Das erinnert mich ein bisschen an die Situation, da war es ein Headshot von David Wolf gegen James Shepard in dem Spiel bei von den Adler Mannheim gegen die Eisbären, wo Wolf auch Shepard anläuft und Shepard sich halt nochmal ein Stück wegbewegt und Wolf sich dadurch komplett verschätzt und dann so mehr oder weniger in ihn reinfällt, unnötig den Arm halt hochnimmt, um ihn halt trotzdem noch irgendwie zu erwischen und trifft halt dann voll den Kopf. Da war es halt der Headshot. Und da war es dann halt auch der Vorcheck, der Shepard dazu bewegt hat, sich, oder der Shepard dann bewegt hat in dem Sinne. Und da halt finde ich dann auch die richtige Strafe ausgesprochen. Also da hätte ich zum Beispiel auch keine weitere Sperre gesehen. Auch weil es aus der Spielsituation heraus halt eher unglücklich war. Wobei man jetzt immer sagen kann, gut, jeder Headshot ist wahrscheinlich unglücklich. Zumindest für den Getroffenen. Also das ist halt, muss man dann, glaube ich, dann jede Situation einzeln für sich analysieren. Aber ich finde dann Headshots und Schlägereien zum Spielende gleichzusetzen mit Kniechecks und dann so populistische Briefe zu schreiben, Wer will, kann da gerne mal auf shorthandednews.de nachschauen. Da hat sich Christoph ja auch so ein bisschen zu ausgelassen. Ich habe die Tage ja auch ein bisschen auf Twitter was dazu geschrieben. Ich finde es halt, was dann daraus folgte nach diesem Kniecheck und die Art und Weise, wie man gerade aus Straubinger sich damit umgeht, finde ich halt ja eigentlich nur noch albern und peinlich. Vor allem, wenn man auch sieht, was heute halt noch in Straubing während des Spiels gegen Mannheim halt vorgefallen ist. Also nicht jetzt auf dem Eis, sondern auch drumherum. Also da hat der Populismus dann auf jeden Fall sein Ziel erfüllt und hat halt wirklich da die Straubinger Fanszene voll mobilisiert.
Also ich halte die ganze Geschichte auch für, also die Reaktion vom Straubinger Gesellschafter, der den offenen Brief geschrieben hat und da sozusagen dann direkt die Herren Trippke, Brüggemann und Boos erwähnt hat, auch für falsch. Was ich halt interessant fand, ist, ich hatte bis jetzt immer so die Wahrnehmung, dass die Liga halt die Linie bei den Sperren halt mitträgt und ein Gesellschafter von einem Verein ist ja zum 14. oder ein bisschen weniger, aber diese Gesellschafter machen ja die Liga aus, zusammen mit den Sportdirektoren natürlich. In dem Fall ist es ganz offensichtlich nicht so. Also da hat man jetzt gesehen, dass halt dann doch, dass sich dann halt doch mal ein Verein oder eine GmbH so gegen diese Linie stellt. Klar, natürlich am leichtesten immer, wenn es den eigenen Verein betrifft oder die eigene Mannschaft betrifft. Aber das fand ich halt, das ist das, was man vielleicht auch noch so ein bisschen mitnehmen kann. Aktuell stimmt da einfach irgendwas nicht. Ne? Und wie das dann entschieden wurde, das ist halt dann wohl, also das hat mir auch Christoph von den Short News gesagt, dass es halt einfach kein, dass es halt nie on nie war, ja, und das nicht als Knie, das halt nicht als Kniecheck gewertet wird. Finde ich auch, also das war halt einfach, ich wusste das erstens nicht und zweitens halte ich es für falsch, das dann so zu werten, weil wenn das ist halt einfach für mich ein ganz klassischer Kniecheck. Das ist nicht aus der Bewegung raus oder so, sondern du hast die klare Situation, einer fährt auf den anderen drauf und erwischt ihn halt voll am Knie. Und Eriksson ist die Stütze eigentlich im Straubinger Spiel, also in der Defensive zumindest, der hat ihm, ich glaube, mittlerweile immer noch die meiste Eiszeit pro Spiel in der Liga. Also der ist in allen Situationen auf dem Eis. Der ist einfach unglaublich wichtig. Also klar in der Offensive, Connolly, Williams, Leubel, gibt es noch andere Spieler, die natürlich sehr, sehr wichtig sind für Straubing, aber in der Defensive ist halt Eriksson einfach elementar, dass der fit ist. Ja, mal schauen, was jetzt in den nächsten Wochen halt auch mit den Tigers passiert.
Ich fand da im ersten Moment auch so ein bisschen, da war der zweite Brief noch nicht raus und da war das Spiel gegen Mannheim noch nicht gespielt, aber auf mich hat das auch so ein bisschen wie so ein Ablenkungsmanöver, ein sehr lautes Ablenkungsmanöver gewirkt, weil Straubing halt vorher in den 5 Spielen vorher nur 2 Punkte geholt hat und auch so ein bisschen drohte abzurutschen. Nicht, dass ich den Ärger nicht verstehen kann und gerade weil Eriksson so ein wichtiger Spieler für die ist, aber trotzdem die Art und Weise, damit so in die Öffentlichkeit zu gehen, gewisse Formulierungen zu wählen, die man eher jetzt aus einem politischen Spektrum kennt, was man nicht so toll findet, glaube ich, also zumindest in unserer Blase jetzt. Und da so eine Stimmung zu machen und naja, so, weiß ich nicht, man könnte böse sagen, so den Bauerntölpel hervorrufen will. Und das hat mir absolut nicht gefallen. Dass man sich da mal aufregt und das natürlich auch mal aus gewissen Büros von DEL-Clubs in der Ligazentrale angerufen wird und dass man sich da sicherlich auch mal austauscht und dass da bestimmt auch mal jemand anruft und beim Gernot Trippke oder bei Tino Boos und da mal ordentlich vom Leder lässt, das will ich gar nicht wegstreiten, aber halt diesen Brief schreiben und damit in die Öffentlichkeit gehen und dann sich so hinstellen im Namen aller Eishockey-Fans, das finde ich halt komplett daneben. Weil ich habe mich davon nicht angesprochen gefühlt. Ich habe es halt genau so gesehen, so ihr seid doch eine der Gesellschaften, die mit dazu beiträgt, dass die Liga sich diese Regeln gibt. Also hat Straubing dann nicht die Lobby in der DEL, um da irgendwie was mit anzustoßen? Oder ist der vielleicht auch nur einer von so einem Teil der Eigentümer in Straubing? Also für wen redet der da? Also ich fand das komplett schwierig, komplett daneben.
Man hätte halt, wenn das Ganze einfach ein bisschen sachlicher gewesen wäre, ja, einfach halt auf die Situation ja, die hin und komplett. Dann halt nicht alles vermengen auch, vermischen, ja, dann zu sagen, ja, da waren noch 2 Minuten Strafen, die nicht gepasst haben ja. Und was ich, und die großen Münchner und die kleinen Straubinger und so, und dann ist es halt ja. So abgedriftet, ja. Ja, und auch es hatte doch mal, genau das nochmal, warum wird das so hart bestraft? Halt einfach auch Äpfel mit Birnen vergleichen. Das macht es halt problematischer. Wenn es wirklich sachlich formuliert gewesen wäre, wenn es um den Check gegangen wäre und ja, die Linie da, was Strafen betrifft, so kritisiert worden wäre, dann hätte man halt auch einfach, hätte man eine Grundlage, über die man halt auch widersprechen kann und über die man sich vielleicht nicht lustig macht oder wo man nur den Kopf schüttelt, sondern das wäre dann ein Ansatz gewesen, über den man halt dann weiterhin diskutieren hätte können. Zum Beispiel, wie es, also die Shorten News hatten ja Matthias Roos zum Beispiel von den Griffel Pinguinen vor der Saison oder irgendwann hatten sie mal im Interview und da ging es um das Thema, warum Vereine teilweise Spiele abgeben und er hat dann halt ganz sachlich gesagt, er ist eigentlich dagegen, aber wenn er jetzt weiß, er spart sich so und so viel Geld und muss schon die nächste Saison planen, dann macht das natürlich, wenn...
Du meinst jetzt, wenn Spieler unter der Saison
gehen, unter der Saison, wenn die Mannschaften abgeschlagen sind und der 10. Platz nicht mehr drin ist, auch, also, selbst nicht nur rechnerisch, sondern wenn es einfach, wie jetzt bei Iserlohn oder Schwenningen, wenn du halt sagst, die spielen die Saison noch zu Ende, aber da wird nichts mehr gehen.
Ja.
Und dann halt irgendwie 3, 4, 5 Spieler abzugeben. Klar ist es halt Wettbewerbsverzerrung, aber im Endeffekt ist es halt ein logischer Schritt. Und wie würdest du es ändern, indem du halt einfach die Richtlinien änderst, die Regeln, die Spielregeln?
Das und wird das sich, war, ich, fand ich eine gute Aussage.
Ja, das stimmt. Ja, also logisch.
Matsumoto wird nicht nicht in die Schweiz wahrscheinlich wechseln, wenn den Iserlohnern der Abstieg droht. Da wird Matsumoto nicht, also da.
Dann würden sie nicht gelassen, ja.
Genau. Ja. Oder für Krefeld gilt genau dasselbe in den vorhergehenden Saisons und so.
Ja.
Also ich denke da, das Risiko besteht da nicht.
Na, weißt du, das war eine sachliche Aussage, wo ich mir denke, okay, einerseits finde ich es trotzdem nicht gut, dass die Pinguine das so gemacht haben, aber es ist völlig nachvollziehbar. Und wenn man das halt einfach auch so offen anspricht, dann hat man dann auch wieder die Grundlage dafür, darüber nachzudenken, ist es richtig so.
Na, ähnlich auch, wie es jetzt kürzlich Moritz Müller gemacht hat. Mit seinen Aussagen.
Ja.
Anderes Thema, anderes Themengebiet, was er bedient hat. Aber den Weg, den er gegangen ist und die Art und Weise, vor allem wie er sich geäußert hat, war natürlich eher zielführend in der Richtung, dass man da eine Diskussion führen kann, als das, was jetzt aus Straubing gekommen ist.
Ja, also wenn das Ganze, also man kann ja da so ein bisschen in Richtung Rant gehen, ist ja nicht komplett verkehrt. Danke fürs Bier aufmachen, Tom. Geht jetzt gerade bei mir nicht, weil ich erstens nicht rauche und kein Feuerzeug habe und zweitens das Mikro in der Hand habe. Aber danke. Hast du jetzt aufgeholt, oder was? Ja. Jetzt hast du aufgeholt. Ja. Also, das Ganze kann schon emotional sein. Ist für mich okay, aber halt nicht, das darf man nicht abdriften. Ja? Das kann so ein bisschen emotional, ist okay. Also von der sachlichen Ausgangsposition du hast vielleicht ein bisschen Feuer, aber wenn es dann abdriftet und du alles vermengst, dann wird es halt problematisch.
Ich verstehe auch, um das jetzt vielleicht dann noch, also weiß ich nicht, können wir glaube ich dann noch abschließen. Was ich auch nicht verstehe, ist, warum man so darauf beharrt, diese
Diskussion. Ich mag es, wie du hier so schön, dass du hier die Moderatorenrolle übernimmst.
Nee, ich glaube, das ist einfach, weil es mein Equipment ist.
Nein, ist gut, hier ist dein Equipment, wir können das Ganze auch mal abschließen.
Und ich einfach so in der Rolle mich zufrieden fühle.
Weiter geht's jetzt mit Fanbogen bleibt.
Da gibt's übrigens jetzt wahrscheinlich zwei Möglichkeiten, dass er wirklich bestehen bleiben kann. Aber dazu dann.
Schön, dann können wir da mal wieder Bier trinken gehen.
Auf jeden Fall. Jetzt habe ich vergessen, was ich sagen wollte.
Wolltest die Sache abschließen.
ich finde es nicht mehr.
Moritz Müller?
Um die Diskussion, dass die unbedingt in der Öffentlichkeit geführt werden soll oder dass der Herr Stahl die unbedingt in der Öffentlichkeit führen möchte, finde ich halt auch nicht unbedingt richtig. Ich finde, man kann schon diese Diskussion in einer Telefonkonferenz führen oder sich irgendwie erstmal in Ruhe untereinander unterhalten und dann vielleicht auch nach außen treten und da irgendwie sprechen. Aber was soll denn das bringen, wenn die sich jetzt irgendwo treffen und dann vor laufenden Kameras oder sonst wie ihre Diskussion führen? Ich glaube, das würde irgendeiner würde da sein Gesicht verlieren.
Es ist halt auch, ist auch völlig verständlich, dass da keine Diskussionsbereitschaft ist, ich weiß nicht, ob es der allererste Schritt war, wenn du halt einen öffentlichen Brief raushaust und halt Leute wirklich so in den Pranger stellst.
Ja, das kommt noch dazu.
Also wie soll wenn das jemand mir machen würde, würde ich auch sofort abblocken, weil das ist einfach keine Grundlage, das ist keine Diskussionskultur.
Ja. Und wenn er halt Schiedsrichter kritisieren will, dann soll er es auch machen. Und dann, oder wenn er will, dass seine Trainer die Schiedsrichter kritisieren, dann soll er denen noch die Erlaubnis erteilen. Und dann zahlt er aus seiner eigenen Tasche halt die Sperre, die es da gibt. Oder also die Strafzahlung.
Ja.
Geht ja in den gemeinsamen Pott dann über. Wollen wir bei der DEL noch was sagen?
Du kannst das Thema gerne abschließen.
Nee, ich möchte jetzt mal was trinken.
Ja, dann trink mal. Nee, also grundsätzlich haben wir jetzt auch vor nicht mal einer Woche gesprochen. Und so viel hat sich ja nicht getan. Außer, dass Augsburg jetzt wieder in den Top 4 ist. Und da wird sich halt auch, glaube ich, in den nächsten 10 Spielen, die es noch sind, wird sich halt da hinter Düsseldorf zwischen 4 und, ja, Straubing schon ein bisschen abgeschlagen, ja, aber also ein bisschen, 4 Punkte auf Ingolstadt. Aber zwischen 4 und 7 wird sich noch was tun. Und ich finde es aber trotzdem, du hast einen Riesenkampf noch um Platz 4. Heimrecht im Viertelfinale. Augsburg, Köln, Bremerhaven, Ingolstadt, vielleicht kommt da von hinten noch Straubing mit dazu. Du hast einen Riesenkampf um die Top 6, also überhaupt mal direkte Qualifikation. Und du hast immer noch den Kampf um den 10. Platz, und zwar massiv. Und ich denke, das wird vielleicht sogar bis zum letzten Spieltag gehen. Also das ist schon eine coole Hauptrunde und ich freue mich jetzt schon auf die Playoffs, weil klar hast du, also vor Monaten haben wir schon fast alle gesagt, Mannheim gegen München wird das Finale. Ich würde sagen, not so fast, my friends, weil es sind halt eben Playoffs. Ja? Also klar sind das die Favoriten aufs Finale, jetzt schon, aber kann auch im Viertel- oder Halbfinale was passieren, denke ich mal. Ich weiß nicht, wenn Nürnberg hier jetzt wirklich mal wirklich voll sagen, heiß läuft, ja. Die haben ja von den Leuten her schon eine gute Mannschaft.
Ja.
Sebastian hat letztes Mal gesagt, gegen Mannheim zum Beispiel würde er jetzt komplett schwarz sehen, aber lass die, ja, aktuell wäre es natürlich Mannheim oder München im Viertelfinale. Ja. Aber allein das wäre doch schon geil. Stell dir mal vor, entweder Mannheim gegen Nürnberg oder München gegen Nürnberg und Nürnberg ist hot und hat irgendwie von den letzten 15 Spielen 10 gewonnen oder so. Ja. Das will ich erstmal, das muss erstmal gespielt werden.
Ja, Nürnberg läuft jetzt heiß, holt sich in den Pre-Playoffs noch die zusätzliche Motivation und trifft dann auf Mannheim oder halt München, je nachdem, wo Nürnberg am Ende dann halt noch landet.
Ja. Und also, und allein schon.
Dann wird's schon lustig.
Also, wenn du sagst, lass auf 9 und 10 sind jetzt Nürnberg und Berlin. Lass die mal die erste Playoff-Runde gewinnen. Und dann hast du Mannheim gegen einen beiden und München gegen den anderen im Viertelfinale. Dann hast du im Endeffekt die Top 4 der letzten Saison halt schon im Viertelfinale. Und dann glaube ich nicht, dass da München und Mannheim in 5 drüber fahren.
Ja.
Oder das ist schwer vorstellbar.
Und zusätzlich
bei Berlin jetzt momentan leichter vorstellbar als bei Nürnberg, muss ich dir leider sagen.
Ja, nee, ist alles
aber okay. Es sind halt schon, dann hast du halt, du hast halt da nicht München gegen Bremerhaven im Viertelfinale, wo du sagst, ja, entweder 4 oder 5 oder wenn es ganz blöd läuft, für München 6, aber das.
Ich mag ja diese if the playoffs start today Szenarien, das mag ich total. Und dann hättest du ja heute auch noch, wenn die heute losgehen würden, hättest du Düsseldorf gegen Bremerhaven. Das wäre auch eine sehr, sehr geile Serie. Kann ich mir sehr gut vorstellen. Und Augsburg-Köln mit Heimvorteil Augsburg wäre, glaube ich, auch ganz nett. Kann man sich, glaube ich, auch gut anschauen.
Ich würde auch sehr gern entweder Augsburg-Köln oder Augsburg-Ingolstadt im Viertelfinale mit Heimvorteil Augsburg. Das würde ich sehr, sehr gern sehen.
Ich glaube, Augsburg in der Halle mit Heimvorteil, das kann ordentlich scheppern. Und das kann dann, ich mag das ja nicht, weil es keine harten Fakten sind, aber das kann vielleicht so den nochmal die so in eine Serie drücken.
Den letzten Push geben,
die Motivation hochholen. Mal
Kräfte freisetzen.
Ja.
Wind in die Segel pusten.
Ja.
Ja, aber also das ist so, ich habe bei Krefeld, es tut mir echt leid, irgendwie wäre schon geil gewesen, wenn sie sich unter den Top 10 gehalten hätten, aber ich habe mir schon lange gedacht, wie funktioniert das, wie halten sie sich auf dem 10. Platz, als sie diese Siegesserie auch noch hatten, als sie auch die dahinter schon gepunktet haben, aber Krefeld hat immer gewonnen hat und halt die dahinter nicht näher gekommen sind. Aber sie haben im Endeffekt, die Mannschaft ist halt im Vergleich zu Nürnberg, auch Berlin, Straubing, selbst Wolfsburg, die jetzt ja wieder fitter sind, einfach nicht gut genug besetzt, nicht ausgeglichen genug besetzt. Und irgendwann, wenn die Siegesserie dann mal abreißt und du kommst in so einen leichten Negativtrend, dann geht's halt bergab. Schade, aber sieht halt wieder danach aus, als wären dann die Top 10 gar nicht so überraschend. Dann hast halt vielleicht so ein im Endeffekt halt einen Austausch, mal jetzt in dem Fall wär's ein Austausch von zwei Mannschaften, weil Wolfsburg und Schwenningen halt nicht dabei sind im Vergleich zur Vorsaison. Und dafür halt, wenn wir kurz überlegen, Straubing, oder? Und nee, Augsburg war letztes Jahr auch nicht in den Playoffs. Ja, Straubing, Augsburg und Düsseldorf werden die zwei dafür, die dafür reinspringen. Also jetzt auch kein, ja gut, zwei von vier ausgetauscht.
Ja, aber dann halt gleich auf 3 und 4 platziert, ne?
Ja.
Die dann jetzt reinrutschen. Düsseldorf ist auch gerade mein Lieblingsbeispiel, wenn es darum geht, wie ich mir ungefähr vorstelle, was die Eisbären jetzt machen könnten, wo es hingehen kann. Weil ich finde nicht, dass die Eisbären...
Erstmal einen jungen Verteidiger abgeben nach Wolfsburg.
Ja, genau, das ist, ach Mann. nee, ich meine, dass die Eisbären nicht diesen wirtschaftlichen Machtkampf mit Mannheim und München, dass sie da nicht mithalten können. Das kann ich mir nicht vorstellen und ich wünsche mir das eigentlich auch nicht. Und dann, also da fängt's ja dann auch schon mal mit einem Trainer an und eventuell auch mit einem Management und dann halt mit den Transfers. Und da sehe ich momentan einfach nicht die Möglichkeit. Was ich bei Düsseldorf halt spannend fand im Sommer, war halt dieses, also ich hatte das Gefühl, die sind kreativ geworden in ihrer Transferpolitik und haben sich auch so ein, zwei Spieler geholt, wo man so ein Glauben hatte, dass sie da nochmal einen Schritt machen können oder vielleicht so ein bisschen gegambelt. Ich glaube, Flake war zum Beispiel so ein bisschen so ein Gambeln, aber es hat ja gut funktioniert und es hat ja geklappt. Und dann halt so diese Wohlfühltransfers mit Ritterwall und Olymp, wo man wusste, dass sie gut sind, aber dass sie halt auch, dass man die zurückholt, um so ein Wohlfühlgefühl zu geben. Und dann halt einen richtig guten Trainer da hingestellt. Und ich finde, das sind so, wie man so schnell wieder aus dem Dreck nach oben kommen kann oder zumindest in die richtige Richtung, sodass die Fans da auch gerne zum Eishockey gehen und sich das gerne anschauen. Vielleicht jetzt mal eine schlechte Phase in der Saison mal ausgeklammert, aber ich finde schon, Düsseldorf ist ja schon, da hat es ja gut geklappt. Gerade wenn man überlegt, wie es letztes Jahr lief.
Und in der aktuellen Situation sind Ole und Madrider, weil ja eigentlich eher so für das Wohlfühlen bei den Fans, weil sie sportlich gar nicht das abliefern, was man sich vielleicht versprochen hätte.
Ja.
Und im Endeffekt jetzt momentan musst du wirklich sagen, in der Offensive ist der einzig ganz gelungene Transfer eigentlich Gogula und halt ja. Wahnsinn, dass Deschenio mit Bartha und Gogula, dass sie so eine Reihe bilden.
Ja.
Aber auch das, ich meine, ich habe mich mit Bernd Schwickerath unterhalten drüber. Es war im Endeffekt ja auch so ein bisschen Zufall, dass Deschenio in die Reihe reingerutscht. Das hat der Bär mir dann nochmal zu erläutert, weil in der Vorbereitung war der Flake und der hat sich dann, Flake war es, glaube ich, der hat sich wehgetan, genau. Ja, hat sich dann verletzt, ja, gefehlt, ausgenommen. Und dann probieren wir mit Deschenio. Und die zocken ja so auf, das ist ja Wahnsinn. Ja, das, im Endeffekt gehört natürlich da auch ein bisschen Glück dazu. Und Gogula ist halt einfach, ja. Dass Düsseldorf den mit Handkuss nimmt, war ja klar. Ne?
Ja, ich meine, der hat Flake auch als Gamble, weil Flake halt, du wusstest nicht, was du bekommst bei Flake. Als München halt als vierte Reihe Spieler und auch halt nicht immer in jedem Spiel voll da und auch verletzt und so. Und dann will er selber auch seine Karriere so ein bisschen wiederbeleben, geht halt nach Düsseldorf. Also ich wusste nicht, welchen Flake man da dann halt auf dem Eis sieht. Was ja halt dann da so funktioniert. Bei Gogula war ich mir fast sicher, dass der funktionieren wird, weil der ja auch in Köln eigentlich schon gut war.
Ja. Also, Gogula, Hager, Jones vor nicht allzu langer Zeit in Köln. Ja. Ne? Ein Drittel der Reihe ist noch da. Die haben wirklich sehr gut gespielt immer.
Ja, die waren wirklich stark. Wie die Hager auch rausgeschmissen, also wie Hager da auch quasi den Abgang bekommen hat, ne?
Also danke, ich kann mir das in Köln echt auch nicht erklären, weil das Ding ist ja auch noch, weil so viele sagen, ja, warum sind die eigentlich da noch so Top 5, Top 6?
Ja.
Ja, ich meine, die haben halt einfach auch einen richtig guten Kader, sie haben schon gute Spieler, die sind halt nur, was denen halt fehlt, ist einfach, die Mannschaft hat keine Identität, die sind nicht greifbar. Ich habe mir vor der Saison schon gedacht, ich weiß nicht, ich kann die nicht einschätzen, sind die ein Top 4 Team, kommen die gerade so unter die ersten 10 und wenn du die spielen siehst, es ist tatsächlich irgendwie so ein bisschen beliebig. Du hast dann irgendwie ein paar Sachen funktionieren schon und dann hast du halt so Spieler mit Nationalspieler, in Offensive und Defensive, die Imports, die haben, die haben wir auch schon haben Erfahrung, haben sicherlich auch Qualität, aber du hast keine klare Struktur und ja, so wie es Tube Bonk, ich weiß nicht, ob du Eiszeit FM schon gehört hast, aber die haben auch drüber gesprochen, hat Tobias Bonk von heimspiel.de hat das auch genauso gesagt, dass die halt einfach Und auch unter der ISZFM mit im Gespräch mit den Kollegen, dass die halt einfach keinen Spielansatz haben.
Ja. Oder was ich auch. Aber wenn du dann den Heimspielartikel dagegen legst, zur Trennung von Peter Dreiseitel, dann wird es einem auch irgendwie klar, warum da irgendwie warum das spielerisch teilweise so komisch bei denen aussieht, oder?
Was meinst du konkret?
Ich meine den Heimspielartikel von zur Trennung von Peter Dreiseitel, also als Köln sich von Peter Dreiseitel getrennt hat, wo dann drinnen stand, dass das Videocoaching nicht, also gar nicht vorhanden war, taktische Anweisungen waren praktisch nicht vorhanden, die Ansprache des Trainers war komisch, die Trainingseinheiten waren nicht toll, also wirklich ein sehr detaillierter Artikel über die Arbeit von Peter Dreiseitel und das Zusammenspiel Dreiseitel-Mannschaft, also Kölner Haie. Kann man auch nur empfehlen auf heimspiel.de.
War das auch in dem Artikel drin, der Punkt, dass war das jetzt nur im Podcast oder war das auch im Artikel, dass sie beim Powerplay die Entries nicht trainiert haben?
Das war im Podcast von Eishockey genau, Film. Ja. Die Eishockey machen es genauso übrigens.
Das gibt's doch nicht.
Ich verstehe es auch nicht. Und bei den Eisbären kommt sogar für mich noch erschwerend hinzu, dass die Spieler untereinander stehen und sich den Plan zurechtlegen. Die Coaches kommen dann zwar, wenn die Übung vorbei ist, dazu und geben nochmal Tipps und Anweisungen, aber im ersten Moment sieht es von außen betrachtet so aus, als wenn die Spieler das Powerplay planen. Ich weiß nicht, ob das üblich ist in der DEL, aber ich fand es ein bisschen komisch. Gerade wenn das
aktuell, wenn du hast immer wieder diesen Drop Breakout, ja, dass eben normalerweise der Verteidiger mit der Scheibe nach vorne fährt, damit schon die Gegenspieler so ein bisschen zurückdrängt, ja, die Scheibe nochmal zurücklegt und dann von hinten jemand mit Schwung kommt, der es dann leichter hat, ins offensive Drittel reinzukommen. Oder was weiß ich, da machst du halt, du musst doch irgendwie dir 2, 3 Strategien zurechtlegen und klar musst du dann irgendwie, wenn eine nicht funktioniert, irgendwann ist es dann natürlich irgendwie kreativ und du musst da was ausprobieren, aber du musst doch festlegen, welcher Spieler bringt die Scheibe, wer hat die Aufgabe, so wie bei mir jetzt in der Hobbymannschaft, da war klar, ich bringe die Scheibe nicht ins gegnerische Drittel, nein, ich fahre einfach ins Slot und schau mal, was da rumliegt.
Ja.
Ja, hat funktioniert, ja. Ja. Da war einer dabei, der hat's gelernt, hat in der Jugend gespielt, der ist zurückgefahren, hat die Scheibe abgeholt, hat sie reingebracht, die ist jedes Mal reingekommen und dann hat er geschaut, wo steht er?
Ja, der Torjäger. Er hat den Karlsson gemacht von hinten raus.
Wo steht er, der Torjäger? War die wichtigste Frage. Und ja, er stand immer da. Nee, aber es ist doch logisch, oder? Bei München, da weiß ich, dass wenn Vokes auf dem Eis ist, Vokes bringt die Scheibe, weil es halt am besten kann. Fertig. Ja. Und wenn Vokes nicht durchkommt, dann hat er halt die zweite Option, dann muss er sie halt irgendwo hinspielen, ne? Aber ich schüttel momentan eh so den Kopf. Ich glaube, ich habe es dir auch schon geschrieben. Ich lese momentan Behind the Bench von Craig Custance, der den Full 60 Podcast macht.
Ich auch.
Inside the Mind of Hockey's Greatest Coaches. Ja. Wo er mit, also sehr zu empfehlendes Buch. Ja. Ich hatte mir ein bisschen mehr erwartet, dass es detaillierter wird, aber es sind sehr viele kleine Aspekte, die wirklich interessant sind. Also zum Beispiel, wenn Mike Babcock sagt, beim Olympiafinale 2010, ja, Kanada gegen USA, wichtiges Bully, I want Bergeron on the ice, dann denke ich mir, wenn ich da Trainer wäre, würde ich auch sagen, hey, Patrice, ja, du jetzt bitte wichtiges Bully, geh du raus. Also es ist jetzt nicht so genial, ja, also den besten Bully-Spieler der Welt würde ich da auch gerne auf dem Eis haben. Aber zum Beispiel Ron Wilson, der die USA gecoacht hat, im Finale gegen Kanada, die USA kommt nochmal zurück, gleicht aus, in Kanada das Ganze, die USA gleicht nochmal aus, kurz vor Schluss mit 6. Feldspieler drauf, durch Zach Parise, kommt in die Verlängerung und Ron Wilson weiß nicht, dass in der Verlängerung im Olympiafinale 4-4 gespielt wird. Ja. Das heißt, er muss mit seinem Staff in der Pause erst festlegen, welche 2 Stürmer packt er zusammen, wie bringt er das der Mannschaft jetzt bei. Das kann doch wohl nicht wahr sein, sowas. Ja.
Aber das ist vielleicht dann auch so ein bisschen dieses, dass Coaches dazu tendieren, gewisse Sachen zu überdenken, zu weit denken. Aber das ist schon ein grober Fehler, das sollte man schon auch wissen.
Also gerade bei Regelfragen und so und Abläufen, da denke ich mir teilweise, kann doch wohl nicht sein, dass ihr das nicht wisst. Ja. Also ich wusste beim Fußball, ich habe mit Mitspielern gesprochen, die wussten auch nicht, dass wenn du den Elfmeter am Pfosten schießt, dass du da nicht nochmal schießen darfst, weil du den Ball nicht 2-mal berühren darfst. Das ist so eine sicherlich ein Detail einer Regel, aber es geht auch nicht so ins Detail.
So wie beim Penalty den Puck nach hinten führen?
Ja, genau, so okay. In die Richtung, ja. Also du darfst jetzt beim Elfmeter nicht den Ball antippen nach vorne und dann nochmal schießen. Ja. Du darfst ihn nicht zweimal miteinander berühren. Und wenn du dann im Pfosten schießt und er prallt zurück, darfst du ihn auch nicht nochmal aufs Tor schießen, sondern muss ein anderer hin. Und ich meine, das muss ich eigentlich als Fußballer wissen, wenn ich Elfmeter schieße. Ja. Dass ich weiß, okay, wenn der dann Pfosten prallt, dann darf ich einfach nicht hingehen, weil dann ist die Situation eh vorbei. Dann muss ein anderer den Nachschuss nehmen. Bei mir eh keine Frage, weil er war immer drin, der Elfmeter. Du merkst, ich hab nach meinen 4 Toren, ich hab so einen Höhenflug. Und ja, jetzt ist beim zweiten Bier, ich hab so einen Höhenflug.
Aber es ist ja auch deine Entfernung. Der Strafraum beim Fußball ist ja ungefähr der genau, Torraum beim Eishockey. Das ist
Entfernung. Das ist mein Territorium. Entweder mit der Birne hin oder halt Elfmeter. Nee, aber also auch bei... Die Kühlbox, die immer auf Magenta Sport läuft, wo teilweise die Regelfragen gibt, beim Quiz die Regelfrage gestellt wird. Wie groß ist ein Tor? Die wissen alle, die haben keine Ahnung, wie groß ein Tor ist. Ein Eishockey-Tor und solche Sachen. Gut, das ist jetzt von mir aus, musst du vielleicht auch nicht wissen. Aber du musst wissen, wenn du bei Olympia coacht im Finale, dann musst du wissen, dass es in der Verlängerung 4 gegen 4 geht. Das musst du wissen. Du wolltest auch nochmal was zu dem Buch sagen, glaube ich.
Ich wollte
merkst du eigentlich, wie ich, meine Überleitungen sind ein bisschen smoother, weil wir bewegen uns in Richtung Nordamerika. Ich mache nicht so einen harten Cut, sondern ein bisschen smoother.
Ich wollte schon den Vergleich Edmonton Oilers Kölner Haie machen. Aber
auch nicht schlecht.
Weil, ne? zu dem Buch, ich fand es witzig, bei mir kam das... Ich habe mir das vor Weihnachten, glaube ich, noch bestellt gehabt, habe aber nicht drin gelesen. Und als du schriebst, dass du das mit Ron Wilson gerade gelesen hattest, da habe ich kurz vorher das erste Kapitel zu Ende gelesen mit Dan Bylsma. Und es sind halt Craig Customs Artikel und die sind ja eigentlich immer gut. Und so kann man sich das eigentlich vorstellen, nur dass er dann halt, ich find's gut, dass er so ein bisschen auch aus dem Privaten der Coaches erzählt. Ich habe mir aber auch ein bisschen noch mehr erhofft, dass es ich habe halt, wie gesagt, erst das erste Kapitel und hätte mir schon da noch ein bisschen mehr einen detaillierten Einblick in die Arbeit gewünscht. Gerade bei so einem Coaches wie Dan Bylsma, der in seinem ersten Jahr, nicht mal voll im ersten Jahr, einen Stanley Cup gewinnt.
Ja. Also, es geht im Buch darum, haben wir es schon gesagt eigentlich? Ja, also Craig Custom schaut mit 10 Coaches, glaube ich, oder schaut er Spiele, wichtige Spiele an und möchte halt rausfinden, was die Coaches halt da gedacht haben. Und ist halt dann im Endeffekt, das ist halt schon oft so, ich will jetzt auch nicht hier zu viel spoilern, aber er schweift halt dann, wie bei dem Balzmann-Artikel auch schon so ein bisschen ab und spricht halt dann, schreibt ein bisschen mehr über das Leben und wie die Coaches halt so geworden sind, wie sie sind, über deren Persönlichkeit, Umfeld und so weiter. Das ist auch gut, aber ich hätte halt dann so gedacht, dass so öfter noch so ein bisschen, ja, die Strategie erläutert wird, dass es noch mehr ins Detail geht. Aber das ist halt auch wieder so, du kriegst da nicht so viel raus. Und dann weiß ich immer nicht, will das der Coach nicht erzählen oder hat er sich vielleicht keine Gedanken drüber gemacht? Das weißt du halt nie. Ja. Ja? Vielleicht überinterpretieren wir auch manchmal Sachen. Ne? Also auch,
dass da zu viel Planung
genau, drin ist. Ne, bei Taktikanalysen, vielleicht wird da irgendwas reingelesen und nicht rausgelesen.
Ja, das kann auch sein.
Aber
also, es wird so sein.
Es ist trotzdem ein Buch, das sehr zu empfehlen ist.
Ja.
Wie auch übrigens die stärkste Liga der Welt von Bernd Schwickerath. Dann sind wir doch in der NHL, oder?
Ja.
Und nachdem wir gar keinen Cut machen müssen, weil du mir mein Bier schon aufgemacht hast, wie angekündigt, unsere Mid-Season Awards.
Ja.
Und darf ich zuerst mal darüber sprechen, dass es mich eigentlich stört, dass wir Einzeltrophäen vergeben in einer Teamsportart. Wie kann das eigentlich sein? Wie kannst du einen einzelnen Spieler rausheben aus diesem kompletten Gesamtkonstrukt? Würdest du nicht Connor McDavid ganz anders beurteilen, wenn er aktuell in einem Gesamtkonstrukt wie den Tampa Bay Lightning zum Beispiel spielen würde?
Nein.
Würdest du nicht vielleicht Brent Seabrook anders beurteilen, wenn er in einem anderen Gesamtkonstrukt wie den Chicago Blackhawks spielen würde? Mit einem anderen Vertrag vielleicht noch.
Ich fand Brent Seabrook noch nie so gut.
Okay, wir machen also, einfach die...
Du kommst auf die Chicago Blackhawks und dann fällt dir Brent Seabrook ein? Wegen des Vertrags jetzt?
Ja, ja.
Ja, okay. Weil da hätte ich eher an Duncan Keith gedacht. Oder an die beiden Stürmer, die da haben. Ja.
Eine Trophy habe ich ja für einen der beiden Stürmer, aber dazu später.
Oh.
Okay, also wir machen unsere Mid-Season Awards. Mein Argument gegen Einzeltrophäen im Teamsport ist abgeschmettert worden, ihr habt es gehört. Aber wir machen nicht nur
es gibt ja eine Teamtrophäe.
Stimmt, ein Stanley Cup.
Die wunderschönste Teamtrophäe, die es gibt im Sport. Stimmt, ein Stanley Cup. Also insofern. Und
weißt du, was die wichtigste Einzeltrophäe ist im Eishockey?
Die Conn Smythe Trophy?
Ja, da sind wir uns da einig.
Okay. Ja.
Wenn der Pokal oder wenn die Meisterschaft in den Playoffs entschieden wird, dann ist halt die wichtigste Einzeltrophäe die für den besten Spieler.
Aber die Gretchenfrage noch schnell stellen.
Ja.
Wenn Washington letztes Jahr nicht den Stanley Cup, nee, andersrum. Wenn Marc-André Fleury bessere Finals gespielt hätte letztes Jahr im Stanley Cup Finale, also wenn er bessere Finals gespielt hätte, hättest du ihm dann die Conn Smythe Trophy gegeben?
Obwohl die Capitals den Stanley Cup gewinnen,
ja. Oder einfacher gestellt die Frage, könntest du dir vorstellen, wenn eindeutig ein Spieler der beste Spieler dieser Serie ist oder der Playoffs ist, aber er ist nicht in dem Team, was im Finale verliert, nicht in dem Team, was den Stanley Cup gewinnt.
Da muss er herausragend spielen.
Hat man bei Fleury zumindest in den Runden davor gehabt.
Aber wenn Fleury halt, wenn die jedes Spiel 2-1 verlieren und Fleury hat jedes Mal 45 Saves, dann würde ich trotzdem sagen, Conn Smythe geht an Fleury.
Ja.
Wie damals halt J.S. Giguère.
Genau.
Zum Beispiel. Thema hatten wir, glaube ich, schon mal mit Conn Smythe Trophy Winners, die eben nicht den Stanley Cup gewonnen haben. Ich finde es normalerweise, gehört das einfach noch mit dazu zum Stanley Cup und dann eben halt den herausragenden Spieler des Stanley Cup Champions. Ja. Ich war in den letzten Jahren teilweise wirklich nicht zufrieden mit den Entscheidungen oder der Wahl. Aber anderes Thema.
Ja, auf jeden Fall.
Gut, wir machen nicht nur die Klassiker, also Hart Memorial Trophy für den MVP, James Norris Memorial Trophy für den besten Verteidiger, Vezina Trophy für den besten Torwart, Selke Trophy für den besten Defensivstürmer, wie es ja immer noch heißt.
Ja.
Das ist es aber nicht mehr, deswegen ergänzen wir mit dem besten Defensivstürmer, haben wir gesagt, und dem besten Defensivverteidiger, wollten wir auch noch machen, ne?
Ja.
Und dann noch den besten Europäer.
Ja.
Und natürlich die Calder Trophy, wobei da müssen wir nicht lange diskutieren, glaube ich, für den besten Rookie. Und dann haben wir noch Most Fun to Watch.
Ja.
Gut, wunderbar, fangen wir an. Und wenn ich schon keine Einzeltrophäen vergeben will, dann darfst du immer du vergibst immer. Und ich sag dann, ja, warum eigentlich nicht der? Und denkst du nicht, dass es auch Argumente gäbe für den? Und ich wähle gar keinen. Was hältst du davon?
Okay.
Oder vielleicht auch nicht. Vielleicht habe ich auch manchmal eine klare Meinung dazu.
Ja.
Ich möchte es ein bisschen freier machen, merkst du schon.
Also fangen wir gleich mit der Hart an.
Mit der Hart, die verliehen wird für the player judged most valuable to his team. Für den Mannschaftserfolg am wertvollsten. Also es ist nicht der
beste Spieler.
Ist auch nicht der mit der besten Saison, sondern der am wertvollsten für seine Mannschaft ist.
Connor McDavid.
Okay, gut, dass du nicht den besten Spieler genommen hast und auch nicht der die beste Saison spielt.
Ja, aber wenn man sich einfach dann, also ich habe jetzt keine festen Statistiken auf, ich habe nur vor ein paar Tagen nochmal geguckt gehabt, Connor McDavid ist im Verhältnis deutlich häufiger auf dem Eis, wenn bei den Oilers Tore fallen. Connor McDavid hat relativ gesehen zu seinen Teammitgliedern einen höheren Schussanteilwert, also was heißt Corsi Relative, ist bei ihm deutlich höher als bei allen anderen Edmonton Oilers Spielern. Er ist die Edmonton Oilers. Wenn er nicht auf dem Eis steht, sind die Oilers ein Lottery-Team und mit ihm auf dem Eis sind sie halt ein Playoff-Team. Und wie kann der Spieler nicht der wertvollste Spieler für seine Mannschaft sein? Wenn Nikita Kucherov bei den Tampa Bay Lightning ausfällt, haben sie noch Braden Point, Steven Stamkos, Victor Hedman, Anton Strahlmann kannst du noch nennen, Andrei Vasilevskiy kannst du nennen. Dann kannst du bei Calgary kannst du auch anfangen, Sean Monahan, wenn Johnny Gaudreau ausfallen würde, wenn du jetzt Johnny Gaudreau nennst oder ja, wen würdest du denn
vorstellen? Nein, alles, ich pflichte dabei bei allem. Ich sage bloß, ich würde die Argumente alle zählen lassen, wenn Conor McDavid nicht mit Leon Draisaitl in einer Reihe spielen würde.
Weil Leon Draisaitl Conor McDavid besser macht.
Nein, das nicht. Aber im Endeffekt, schau dir die herausragenden Spieler von Stanley Cup Gewinnern in den letzten Jahren an. Allen voran natürlich Sidney Crosby mit den zwei Stanley Cups in den letzten Jahren. Wer auf seinem Flügel spielt, der braucht nicht den zweitbesten Spieler in seiner Mannschaft in der Offensive auf seinem Flügel. Und ich weiß, dass es nicht Conor McDavid in Anführungszeichen schuld ist, weil ich meine, die Reihen stellen immer noch der Trainer zusammen. Aber ich denke, wirklich wertvoll wäre Conor McDavid für sein Team, wenn er das, was du alles gesagt hast, machen würde. Aber mit, so wie jetzt teilweise schon vor 2 Jahren mit Maroon oder jetzt mit Alex Chason an seiner Seite, wo man wirklich sagt, du bist so gut, Conor, dir können wir 2 Jahre an die Seite stellen, egal eigentlich wen, und es funktioniert trotzdem und wir haben 3 Seitel für eine andere Reihe.
Gegenargument, genau dasselbe, nur für 3 Seitel. Weil bei 3 Seitel ist es nun wirklich so, dass er abseits von McDavid eine Reihe bisher noch nicht alleine tragen konnte.
Ja, außer in den Playoffs vor 2 Jahren.
Eine Playoff-Runde, die hat ihm 8,5 Millionen Dollar pro Jahr gebracht. Ansonsten, also McDavid selber alleine in seiner Reihe, das hat schon funktioniert. Das Problem ist halt, natürlich, wenn der Trainer zu Conor McDavid kommt und fragt, hey, mit wem möchtest du zusammen spielen? Und dann sagt er natürlich mit dem Spieler, der sein Tempo mitgehen kann, der seine Chancen verwerten kann, mit dem er sich gut versteht, natürlich. Und 3 Seitel mache ich in dem Sinne dann auch keinen Vorwurf, wenn ich in dem Team spielen würde und mich fragt jemand, hey, mit wem möchtest du in einer Reihe spielen, dann würde ich auch immer McDavid sagen. Insofern. Und um das nächste
spricht
Argument.
Spricht ja nichts gegen Conor McDavid. Es spricht
für mich
ja nichts.
Nicht?
Nein, für mich spricht auch nichts dagegen. Aber ich will noch einen. Hast du einen aktuellen Pucksoup? Hast du einen aktuellen Pucksoup-Podcast schon gehört?
Ist neuer. Weil
Hast du den schon gehört, wo sie eben über die Hart Trophy sprechen? Und ich glaube,
nein,
Ryan Lambert sagt den? Elias Pettersson.
Über den schon gesprochen mit dem.
Nicht den, den du mir jetzt gerade zeigst, sondern den davor.
Okay.
Elias Pettersson als MVP. Weil vergleich mal, also
ja.
Schau dir das mal
an,
wie viel besser der die Canucks macht. Klar, ist jetzt wieder
also
das nächste Argument.
War, ne?
Wir haben jetzt
Vor allem die Zeit, wo er verletzt war.
Ja, aber die haben da Zahlen, Lambert, ich weiß nicht, wie die aktuell sind, aber es ging darum, mit Pettersson auf dem Eis plus 40 Torverhältnis, ohne ihn minus 40 rund, also
ja, ja.
2-3, also unglaublich. Im Endeffekt, wenn du den rausnimmst, dann ist es halt sind die 31. in der Liga oder 30.
Ja.
Wahrscheinlich ist es bei den Edmonton Oilers ganz genauso. Aber ich finde einfach, ich wollte den Hot Take Elias Pettersson schon nochmal unterbringen.
Finde ich gut.
Ansonsten
habe ich ihm einfach nicht den, vielleicht hat er dann, weil er Rookie ist halt, ist er da bei mir durchgefallen, weil er eine andere Trophäe von mir kriegt.
Und dann haben wir über Kutscherow, hast du schon erwähnt, und Johnny Gaudreau haben wir noch gar nicht erwähnt.
Na, Johnny Gaudreau wäre ein ähnliches, also ein kleineres Argument als jetzt bei Tampa, weil bei Tampa halt einfach noch viel mehr Leute da sind, die das übernehmen könnten. Bei Gaudreau, klar, Gaudreau ist, da kommen wir, also auf Gaudreau kommen wir, glaube ich, eher später nochmal bei einer anderen Trophy zu sprechen, meine ich. Aber da hast du dann immer noch Monahan, du hast Tkachuk, du hast Giordano und du hast Daniel Riddick oder Dave Riddick. Den, weiß nicht, ist ja schon besser der Kandidat. Also, aber ich meine jetzt, weil ich glaube, bei Calgary würde jetzt, wenn Gaudreau mal so 10 Spiele ausfällt, glaube ich, auch nicht alles komplett brach liegen.
Hot Trophy machen wir Haken hinter.
Machen wir einen harten. Nein.
Mal weiter mit der Norris Trophy.
Na, die ist schwer.
Pass auf, ich sag's dir. To the defense man who demonstrates the greatest all-round ability in the position. All-round ability möchte ich dir da unterstreichen.
Ja.
Sprich, es geht nicht nur um Punkte.
Es gab eine Zeit, da hätte
ich... Es geht auch nicht nur darum, die Scheibe rauszuskaten. Nein, nicht nur. Es gibt auch Checks.
Es gibt auch
zum
Checks.
Zum Beispiel.
Es gab eine Zeit, da hätte ich... da hätte ich tatsächlich Morgan Riley mit in die Diskussion gezogen. Aber er hat ja, ist ja genauso wie die kommen, wie alle Maple Leafs etwas abgeflaut. Oder ja, kühler geworden. Ein Name, den man immer wieder hört, ist Mark Giordano, weiß ich nicht. Dafür, also mir fällt der, wenn ich Calgary gucke, weniger auf. Da bin ich dann tatsächlich eher bei Gaudreau. Dann hast du die üblichen Verdächtigen. Ich glaube aber tatsächlich, dass Victor Hedman da dann reinkommt. Weil er in der sehr guten Defensive der Tampa Bay Lightning dann doch nochmal hervorsticht. weil er nochmal massiv viel Eiszeit bekommt, in allen Situationen spielt, den Puck gut rausgatet, auch mal einen Check fahren kann und nicht nur blöd Punkte sammelt, jetzt blöd gesagt. Ich glaube, Viktor Hedman wird da vielleicht dann nochmal so einen kleinen Sprung nach oben machen können.
Ist, glaube ich, auch momentan derjenige, der von seinem Spielstil Niklas Lidström am nächsten kommt. Weil das ist für mich so immer noch der, also ich habe jetzt Bobby Orr nicht spielen sehen, ja. Aber ich meine, es kommt nicht von ungefähr, dass Lidström die neue Trophy so oft gewonnen hat, aber das ist für mich immer noch so, der ist immer in richtiger Position, der kommt jetzt nicht nur über die Härte, der kann schon mal einen Check fahren, aber es ist nicht das Erste, was er macht, sondern es geht erstmal darum, die Scheibe zu gewinnen, den Gegenspieler aufzuhalten, nicht zum Tor zu lassen. Der ist wichtig in der Überzahl, der ist scheibensicher, der punktet auch, aber ist jetzt auch nicht, kommt nicht nur über Scoring, und das ist für mich so die Idealvorstellung von einem guten Verteidiger und halt in allen Spielsituationen. Ja. Ich würde nie die Norris Trophy mit der Definition auch Allround-Ability einem Verteidiger geben, der keine Unterzahl oder fast keine Unterzahl spielt.
Ja.
Gehört für mich dazu beim Verteidiger. Also wirklich alle Spielsituationen. Ja, und ich glaube, das hätte man tatsächlich auch, ja. Also Giordano hast du angesprochen, Riley hast du angesprochen. Dann gibt es noch Carlson und Burns in San Jose.
Also
die sich dann natürlich auch dadurch, dass sie halt in
zusammenspielen,
genau, da,
oder im selben Team spielen,
sich auch vielleicht wieder ein bisschen was nehmen, also ein bisschen, ja, halt, ein bisschen Rampenlicht hat auch wieder nehmen, schwierig. Aber
Subban
also
war jetzt verletzt gewesen, ja. Subban war letztes Jahr zum Beispiel mein Kandidat, wo ich gesagt hätte, eigentlich hätte Subban noch ein paar mehr oder Votes verdient gehabt, um da irgendwie Richtung Norris zu kommen. Dowdy immer noch überbewertet, also schon sehr, sehr gut, aber nicht so, dass ich sage, der müsste jedes Jahr in der Norris-Diskussion sein.
Aber auf eins, was Puck-Possession anbelangt, gell? Also keiner hat die Scheibe so lange im Schläger pro Spiel wie Drew Dowdy. Also Klingberg, ja, ist ja auch noch recht vorne. Ich glaube, Dowdy ist Nummer
Klingberg
eins.
Klingberg ist auch gut. Und auch Miro Heiskanen, auch von Dallas, auch stark. Aber sonst alles fucking Horseshit bei Dallas Stars.
Sehr schön, das war die Norris Trophy. Vezina Trophy, da ist die Definition ein bisschen einfacher. A judge to the best at this position, nämlich Goalie. Der Beste auf seiner Position.
Und jetzt habe ich gerade mir gedacht, eigentlich hättest du den ich da vorne sehe, auch in die Hart-Diskussion bringen können mit John Gibson von den Anaheim Ducks.
Absolut, weil wenn du den wegnimmst, dann
ist da nichts mehr.
Ja.
Also das ist, was Anaheim da anbietet. Ich habe die jetzt vor dem All-Star-Break nochmal gesehen. Das war, glaube ich, Colorado. Glaube ich. Ich schaue gerade, verifiziere das nochmal.
Naja, Colorado war irgendwie da, oder sieben, waren es sieben oder acht, die Colorado geschossen hat?
Gegen St. Louis habe ich die gesehen.
Ja.
Die Ducks.
Ja.
Mit 5-1, also für St. Louis. Und da hatten die Ducks, ich glaube, irgendwie 12 Schüsse in 60 Minuten. Und St. Louis halt an die 30, also so einen normalen Wert halt an die 30. Nichts Überragendes, aber halt so an die 30. Und Gibson war da halt die ärmste Sau auf dem Eis. Also das ist... Und ich glaube, ohne den wären die halt wirklich abgeschlagen letzter. Da wird das... Und dann könnte man schon drüber nachdenken, ob er dann nicht vielleicht sogar an die Hart Diskussion kommen könnte.
Ja.
Weil.
Oder du gibst einfach die Gibson die Hart und machst für die Vezina, weil hast dann für die Vezina vielleicht nochmal einen anderen Pick.
Wie würdest du die Vezina
also
geben?
Also ich habe jetzt aktuell ist ja tatsächlich die Diskussion, ob Robin Lehner aktuell der beste Goalie der NHL ist, zumindest momentan. Da kannst du jetzt aber auch wieder sagen, die Islanders spielen halt besseres Defensiv-Eishockey. Da sind wir jetzt wieder beim Thema Einzeltrophäen in einer Mannschaftssportart. Klar, Gibson hat halt eine Inner Slot Safe Percentage, die sensationell ist.
Ja.
Aber du kannst auch sagen, ja, wenn jetzt die Islanders so viel Inner Slot Chancen zulassen würden, oder die Lightning, oder die Vegas Golden Knights, also die Lightning mit Vasilevskiy und die Vegas Golden Knights mit Flurry, wäre der dann genauso gut, ja? Vielleicht profitiert Gibson momentan einfach auch davon, also für seine Trophäenchancen,
ja,
dass er so viele Riesenchancen parieren darf.
Darf. Randy Carlyle lässt mich Riesenchancen parieren.
Also das wären halt so momentan die anderen, also immer noch Wasilewski, denke ich schon.
Robin Lehner finde ich schwierig, weil ja auch bei den Islanders Thomas Greiß viel spielt.
Ja, auch also wieder richtig, so auch wieder ein Argument. Ja. Aber Robin Lehner aktuell beste Save-Percentage 93,1, ja. Bester Gegentorschnitt 2,02.
Freddy Anderson kannst du noch mit reinnehmen von den Toronto Maple Leafs. Da merkst du auch, also gerade wo er dann auch verletzt war, da hast du dann auch schon gemerkt, wie viel Sicherheit er der Mannschaft dann auch hinten gibt. Aber ja, sehe ich, also ist jetzt, vielleicht ist bei Steady Freddy, habe ich öfter mal auf Twitter gelesen, vielleicht ist es auch einfach, weil er halt nicht so stark auffällt mit seiner Art und Weise zu spielen, vielleicht rutscht er mir deswegen durch, wenn ich so an die Vezina-Kandidaten denke. Und Gibson ist, glaube ich, also Gibson hat die, glaube ich, schon. Also die steht bei dem wahrscheinlich schon auf dem Sockel irgendwo.
Also, ja, führt wohl keinen Weg dran vorbei, nee. Ja. Was ist, wenn du im Osten einer der Top-Favoriten oder der Top-Favorit wahrscheinlich im Osten momentan Tampa Bay mit Wasilewski, was ist im Westen, wenn zum Beispiel Winnipeg, Hellebuck und Nashville Rinne dir anschaust?
Na, Nashville, meinst du, wenn da jetzt einer ausfällt oder meinst du jetzt allgemein
so,
die Goalies?
Also jetzt einfach so Qualität der Goalies, auch bei den Contendern.
Hellebuck hat, glaube ich, sehr schwach angefangen in Winnipeg. Da hatten sie große Probleme mit. Hat sich aber meiner Meinung nach jetzt gefangen. Nashville, muss ich ehrlich sein, habe ich dieses Jahr zu selten gesehen. Und als ich sie gesehen habe, hat Jussi Saros im Tor gestanden. Und bei Tampa finde ich es sehr krass, dass als Vasilevskiy ausgefallen ist, hat ja Louis Domingue ihn vertreten. Und der hat keinen so viel schlechteren Job gemacht als Backup, der dann plötzlich eins war. Aber Vasilevskiy ist auch stark. Als er sein Comeback-Spiel hatte, ausgerechnet gegen die Leafs, und dann gleich wieder so 3-4 Zauber-Saves da rausgeholt hat, wo du dich fragst, wie hat er das gemacht? Der hat 2 Wochen gefehlt, hat, glaube ich, eine Trainingseinheit vorher gehabt und war halt da, als wäre der so mittendrin. Als hätte er nie gefehlt. Das war schon krass. Also Vasilevskiy sollte man, glaube ich, damit auf dem Schirm haben. Aber wie gesagt, Gibson ist halt einfach.
Gleiche Geschichte wie bei Winnipeg, Nashville mit Saros. Ist ja auch bei Winnipeg mit Laurent Brossoit, der dann ja auch abgegangen ist ohne Ende, als er eben dann halt Backup war. Und halt, da war zwischenzeitlich mal der Unterschied zwischen Expected Goals gegen die Jets und die sie tatsächlich kassiert haben, wenn Brossoit zwischen Pfosten war, so ein Tor oder so.
Echt?
Im Schnitt. Also das war Wahnsinn, ja. Ich weiß nicht, wie es jetzt momentan ist, aber zwischenzeitlich war es brutal.
Okay,
dann haben wir weiterhin, jetzt wird's interessant.
Ja.
Weil jetzt haben wir nämlich die Frank J. Selke Trophy für the National Hockey League Forward, who demonstrates the most skill in the defensive component of the game. Es ist gar nicht der beste Zwei-Wege-Spieler. Es muss gar kein Topscorer sein, der offensiv auch stark ist und eben dann defensiv auch seinen Job macht. Wenn wir uns die letzten Jahre anschauen, Bergeron, Kopitar,
Kessler,
Datschuk, alles auch Scorer.
Ja.
Und deswegen haben wir uns ja jetzt entschieden, oder ich habe vorgeschlagen, wir wählen auch den besten Defensive Forward und machen jetzt die Selke Trophy. Was ist, machen wir die Selke Trophy so, wie sie halt vergeben wird aktuell?
Ja.
Okay, also so, wie sie es eingebürgert hat. Dann hast du aber eigentlich den besten Zwei-Wege-Stürmer, oder? So ist aktuell
nicht dem eigentlich fast, also mittlerweile ja fast der beste Center, der nicht scored.
Hatten wir letztes Mal, glaube ich, irgendeine Trivia.
Ja. Für mich ist es Barkov. Und damit wäre es dann auch wieder anschließend zur Trivia der nächste Finne, der sie gewinnt. Aber es ist ja nun schon häufiger gesagt worden, dass Barkov, wenn er nicht in Florida spielen würde, sondern in irgendeinem anderen Markt, lass ihn in Chicago spielen oder sonst wo, dann wäre der ein Superstar. Und ich glaube, nur weil der bei den Florida Panthers spielt, läuft er halt so unterm Radar. Aber wenn man den spielen sieht, der ist schon wahnsinnig gut. Und der macht halt einfach fast alles, oder also da sieht man kaum Fehler. Der kann scoren, der ist eine Maschine beim Shootout und der ist halt gut am Bulli. Und gut in der eigenen Zone. Ich find ihn großartig. Bergeron hat dieses Jahr viel gefehlt.
Genau, ich habe schon.
Fällt er für mich raus.
Wollte ich gerade sagen, weil ich habe jetzt gerade schon eben so Ballots gesehen. Da war Bergeron auch wieder mit dabei oder sogar auf der 1.
Ja. Kessler war auch lange verletzt. Kopitar kannst du dieses Jahr nicht wirklich da reinzählen. Und dann kannst du halt gucken, irgendein Winger oder sowas.
Der hätte ich dann noch einen, aber den würde ich dann vielleicht für Best Defensive.
Dann lass doch mit dem gleich weitermachen.
Ja, okay, dann machen wir, dann gehen wir gleich darin über. Und da habe ich, mich ein bisschen mit, damit beschäftigt, jetzt auf der Fahrt hier nach Berlin. Die Schalke Trophy wurde ja ursprünglich ins Leben gerufen, auch für Spieler wie Bob Gainey, der sie ja viermal gewonnen hat, gleich die ersten viermal Montreal Canadiens.
Ja.
Das war eben kein Zwei-Wege-Spieler, sondern wirklich ein guter Defensiv-Center. Ich habe da mal ein paar Statistiken rausge... Also er hat sie viermal gewonnen, genauso wie Bergeron, das ist top immer noch. Gainey hat dreimal 20 oder mehr Tore geschossen, was ja schon mal ganz okay ist. Aber insgesamt über seine Karriere nicht mal 0,5 Punkte pro Spiel. Also war einfach kein Scorer.
Ja.
20 Shorthanded Goals, 27 Powerplay-Punkte in seiner Karriere. Also es war, er hat einfach defensiv vor allem überzeugt.
Er hat 20 Shorthanded Goals?
Ja.
Und 27 Powerplay-Punkte?
Ja, wenn mich alles, also so habe ich es mir rausgeschrieben, müsste, ja. Das war Wahnsinn eigentlich. Und dazu zum Defensivstürmer. Habe ich mal gegoogelt, ob es irgendwie so mal eine Aufstellung gibt, beste Defensivstürmer der NHL-Geschichte. Und da haben The Hockeywriters.com hatten da mal eine Aufstellung. Und da war auch eben Bob Gainey mit dabei, aber auch Bobby Clark, der bei den Philadelphia Flyers in den 70er gespielt hat, der war auf 1 auf dieser Liste. Und ganz witzig, da gab es Umfragen unter Trainern und da gab es so Kategorien wie Best Checker, Best Forechecker, Best on Face-Offs, das ist jetzt fließt in Selke mit rein. Best Penalty Killer fließt auch so ein bisschen in Selke mit rein. Hardest Worker, also so Kategorie Hardest Worker. Was halt, also
da brauchst gut, du wirklich halt 70er, die harten Fakten, 70er um Jahre.
Ja, ist klar, genau, Hardest Worker. He works really hard.
Ja.
Ja, weil das fand ich total interessant, weil es einfach Kategorien sind, die teilweise wirklich komplett verschwunden sind. Ja, also Bobby Clark war da mit dabei, eben Guy Carbonneau war mit dabei, Craig Ramsey war mit dabei, solche Spieler, die, du sagst, es waren jetzt keine, also Craig Ramsey, jetzt weißt du, der hat über 1000, weiß ich hier, weil er was hat er gecoacht, Slowakei? Ich habe mir das mal irgendwie bei Slowakei, glaube ich, beim Turnier mal rausgeschrieben, der hat er halt über 1000 Spiele gemacht in der NHL, der hat für Buffalo Sabres, hatte der einen Rekord von über 750 in Folge oder so, also war jetzt auch so ein Eisenmann, ne? Und aber das ist keiner, wo du sagst, ist ein NHL-Superstar gewesen.
Ja.
Also so einer würde jetzt im Jahr 2019 nicht mehr die Selke Trophy gewinnen.
Wer ist es denn?
Der beste Defensivstürmer.
Ja, für dich.
Weil du jetzt, wenn wir über Center sprechen, dann nehmen wir doch jetzt mal einen Flügel, oder? Was ist mit Mark Stone, der auch bei der Selke Trophy immer wieder genannt wird?
Ja.
Klar, der ist kein guter Bulli-Spieler, weil er spielt ja keine Bullies. Ja,
natürlich nicht.
Aber das wäre für mich so, das wäre auch mal so ein, der auch immer wieder bei den Selke-Trophy-Kandidaten ist, Mark Stone von den Ottawa Senators. Klar spielt er jetzt in einem Team, das nichts reißt. Ja.
Suboptimal. Also
ist, ja, mehr als suboptimal, ja. Klar sind die Special-Teams da auch nicht gut oder das Penalty-Ding ist nicht gut. Aber das wäre jetzt mal so, auch mal ein Name, der das Ganze mal so ein bisschen auffrischen würde, weil er halt in den letzten Jahren nie gefallen ist.
Ja.
Und für die Selke Trophy, ja, ist er zu wenig Center? Würde ich mal sagen.
Dann werfe ich Zach Hyman rein, die Straße runter.
Den hatte ich auch.
Ja.
Den habe ich auch auf der Liste stehen.
Weil als du eben die Kategorien durchgegangen bist und dann kam so Best Forechecker, dann habe ich sofort so, ach, Zach Hyman. Weil der ist ja wirklich nun dafür bekannt, dass er gerade im Forecheck immer wieder arbeitet, dann auch in einer Reihe. Bevor Tavares nach Toronto kam, hat er halt mit Matthews in einer Reihe gespielt, hat viel Arbeit im Forecheck gemacht. Jetzt hat er mit Tavares und Mana in einer Reihe gespielt, da viel Arbeit für die beiden mitgemacht, dass sie einfach die Räume hatten und halt auch nach hinten viel gearbeitet. Ja. Da würde ich dann Zach Hyman halt reinwerfen.
Sehr gut. Da gab es sogar mal auf The Athletic, haben wir die schon mal empfohlen, das ist ganz gut.
Ja.
Da gab es mal einen Artikel über einfach die Kunst des Forechecks. Fand ich super interessant. Und da war halt Zach Hyman als ein Beispiel eben, was du machen musst. Natürlich, erstens brauchst du, also musst du natürlich erstmal mit dem richtigen Timing reingehen. Du brauchst natürlich einen, der dich unterstützt, weil wenn du nur alleine gewinnst, du ganz selten mal eine Scheibe, sondern du bist eigentlich der Erste, ist eigentlich derjenige, der erstmal jagt und Druck aufbaut. Und dann braucht halt der Zweite, der den Druck halt nochmal vergrößert, aber auch, oder dass du halt dem Stürmer nicht den langen Weg gibst oder den Platz, sondern ihn halt so stellst, dass er halt immer den mit wenig Platz ausweicht, ja. Und Zach Hyman war eben das Beispiel, der es halt super macht.
Da war halt auch vor kurzem im Leafs Geeks Podcast.
Übrigens habe ich auch gut gemacht. Vorcheck habe ich auch gemacht bei der Hobbyrunde. Gemacht? Ich bin immer drauf. Ich habe immer drauf.
Das ich habe
ein paar Scheiben hab ich in der neutralen Zone auch gewonnen. Ja. Dann natürlich gleich wieder zum Playmaker rübergeschoben. Ja. Aber ich bin draufgegangen.
Im Leafs Geeks Podcast haben sie über Zach Hyman dann zum Beispiel auch gesprochen und haben da auch gesagt, dass er gar nicht derjenige ist, der immer die Scheiben dann gewinnt bei diesen Board Battles, sondern dass er eher derjenige ist, der das Spiel in eine gewisse Richtung drängt und damit dann quasi den anderen Stürmern die Möglichkeit gibt, da dann den Puck zu gewinnen. Aber das ist ja auch eine Kunst, das zu lesen und zu wissen, okay, unser System sieht so und so aus. Wir spielen den Vorcheck. Wenn ich den Verteidiger in die Richtung dränge, dann habe ich Support von meinen anderen Mitspielern und so. Also das finde ich schon, das macht er wirklich gut. Oft klemmt er dann die Leute an der Bande ein und dann kommt Mitch Mana oder so und gräbt die Scheibe da aus. Aber du musst ja auch erstmal derjenige sein, der das Timing hat, da hinzukommen. Du siehst ja auch sehr oft, dass ein Vorchecker ankommt, die Scheibe wird weggespielt und kassiert einen Kniecheck. Oder
war das die Überleitung, die Rückleitung oder was?
Nein, das war der Bogen.
Zach Hyman, sehr gute Wahl. Absolut. So habe ich mir das vorgestellt beim besten Defensivstürmer. Bisschen mehr Farbe auch reinbringen in die ganze Geschichte.
Ja.
Machen wir gleich weiter mit dem besten Defensivverteidiger, oder? Auch damit habe ich mich ein bisschen beschäftigt.
Ja.
Weil gibt's so richtige Defensivverteidiger überhaupt noch in der NHL?
Wenige.
Warum?
Weil das Spiel sich geändert hat. Also was definierst du als defensiver Verteidiger? Wohl wahrscheinlich schon jemand Scheibe gewinnen, rausspielen, mal einen harten Check fahren, mal einen Faustkampf, mal so ein bisschen grindy, gritty.
Hardworker. Also
nicht das Maskottchen der Flyers. Und das Spiel der NHL hat sich ja eher dahin entwickelt, dass der Puck ständig bewegt werden muss, dass ein Verteidiger muss skaten können, ein Verteidiger muss den Puck rausspielen können, ein Verteidiger darf vorne gerne auch mal ein paar Punkte machen. Oft so der vierte Stürmer oder bei manchen Teams jetzt, wenn du San Jose anguckst, wenn Burns und Carlson zusammen auf dem Eis stehen, dann vierter, fünfter Stürmer manchmal. Da hat sich das halt hinentwickelt. Deswegen glaube ich so diese krassen Defensivverteidiger.
Fast ausgestorben.
Ja.
Aber nur fast. Brooks Orpik,
ja,
hat kürzlich sein 1000. NHL-Spiel gemacht gegen die St. Louis Blues. Und das, ja, Spezielle bei Brooks Orpik ist, er ist der erste Spieler, der 1000 Spiele gemacht hat in der NHL, ohne dabei mindestens 20 Tore zu schießen. Ja. Er war bei 17, er hat dann jetzt kürzlich das Spiel kommentiert gegen die Blackhawks, sein 18. NHL-Tor geschossen. Er war letztes Jahr in den Playoffs, hat er ein ganz wichtiges gemacht im Finale gegen Vegas, also ein wichtiges Tor gemacht und das war ja dann so, das waren irgendwie, da waren 182 Spiele dazwischen, zwischen seinen Toren oder
das
irgendwie
war
sowas.
Wahnsinn, ja.
Und dann gab es irgendwie von dem Beatwriter, von den Capitals gab es den Tweet dann, nagel mich jetzt nicht fest auf die Zahlen, aber Alex Ovechkin scored 116 goals in between goals
und
irgendwie sowas.
Wahnsinn.
Naja, aber das ist halt wirklich noch ein Defensivverteidiger. Und das Tor gegen die Blackhawks, von dem ich spreche, ist ein 18. in der NHL. Also ich spreche von, ja, insgesamt 18, keine Ahnung, vielleicht sind Regular Season 18. Das war halt einfach, er ist nach vorne gefahren, so ein bisschen von der blauen Linie und hat von der Bande die Scheibe mit einem Handgelenkschuss so halbherzig vors Tor geworfen und dem Goalie ist sie durchgerutscht. Also es war halt einfach ein Schuss, der normalerweise nicht reingeht.
Ja.
Aber also einer der wenigen so richtigen Defensivverteidiger. Aber ich würde ihm jetzt den Titel nicht verleihen. Darf ich da mal anfangen?
Ja, gerne.
Einer, der immer wieder genannt wird da in dem Fall. Und das finde ich auch sehr interessant, weil normalerweise seine Verteidigerkollegen immer so im Rampenlicht stehen.
Ja.
Und es immer heißt, ja, bei Nashville Predators, PK Subban, Ryan Ellis, Romagnosi, so tolle Verteidiger. Matthias Ekholm.
Ja, finde ich gut. Aber der wurde ja sogar schon auch es war so ein ganz weiter Pick, aber schon in den Norris Trophy Gesprächen mit untergebracht, ne? Aber da fehlen dann wahrscheinlich die Punkte.
Allround Ability.
Ja.
Also da musst du halt einfach, du musst auch sagen, dass sich diese Allround Ability, ich finde das ja schon in Ordnung, dass sich das auch mehr in Richtung Scoring entwickelt, weil du ja gesagt hast, es wird immer wichtiger für einen Verteidiger, nicht nur zu scoren, aber die Scheibe halt einfach am Schläger zu haben und die halt rauszuskaten und aufzubauen. Und wenn du ordentlich rauskatest und aufbaust, dann punktest du ja automatisch. Ja, wenn du halt Leute hast, die damit was anfangen können. Und wenn du das halt dann auch nicht hast oder wenn du zu wenig scorst, ja, dann bist du halt auch kein Allround-Verteidiger. Dann hast du die Norris-Trophy, finde ich, auch nicht verdient.
Ja. Was ist mit Marc-Eduard Vlasic?
Auch sehr guter Pick.
Oder?
Auch sehr guter Pick.
Sehe ich nämlich auch jetzt gerade in der San Jose-Defensive eher als denjenigen, der dann halt absichert für Ausflüge von, je nachdem mit wem er da zusammenspielt, Carlson oder Burns. Und ja, bei den beiden musst du halt eine gute Absicherung sein, ansonsten geht das halt nach hinten hin schief. Und der wird ja immer wieder als sehr sicherer Verteidiger genannt und wenn man den auch spielen sieht, wenn er in einer guten Phase ist. Ich habe Anfang der Saison habe ich San Jose häufiger geguckt, natürlich, weil ich wissen wollte, wie das mit Carlson funktioniert. Da lief ja bei San Jose nicht so viel, aber mittlerweile haben die sich ja gefangen. Und wenn man jetzt schaut, dann ist Vlasic halt auch wirklich nicht auffällig. Aber wenn du darauf achtest, was er in der Defensive macht, ist das schon sehr, sehr gut. Und würde dann die Kategorien treffen.
Ja. Und du könntest noch mal einen Schritt weiter gehen und sagen und schauen, welche überragenden Offensivverteidiger oder wen haben überragende Offensivverteidiger an ihrer Seite? Ja, weil du kannst dann auch sagen, wenn du halt einfach einen Verteidiger hast, der viel nach vorne geht, der teilweise halt auch mit der Scheibe bis in den Slot reinskatet, teilweise hinter der Grundlinie ist, was hat der für einen Partner und was hat der dann für einen Job und wie oft spielt der vielleicht auch 1 gegen 2 und wie oft ist der einfach da und bügelt das aus beziehungsweise sichert seinen Partner, seinen offensiven Partner ab.
Dann geben wir die Trophäe an Ron Hainsey. Nein, machen wir nicht.
Ich habe das mit Brooks Orpik hatte ich irgendwie halt mal gelesen und da habe ich mir heute nochmal alle wirklich geordnet bei NHL meiste Spiele und dann über 1000 bin runtergegangen und habe immer geschaut und Ryan Hainsey ist bei den Toren auch nicht. Es ist echt Wahnsinn, aber es ist echt Wahnsinn, wie viele Spieler, die über 1000 Spiele haben in der NHL, halt auch über 100 Tore haben.
Ja.
Also da, unter 100 ist schon selten und unter 20 wie Brooks Orpik ist halt ja einmalig.
Ja.
Aber Ron Hainsey war da auch dabei mit vielen Spielen und wenig Toren.
Ja, schon 50 hat er, glaube ich, noch nicht mal, oder?
Irgendwie sowas, ja. Ich hätte gesagt, ja, irgendwie so ein paar 40. Nee,
also ich glaube so Richtung 50.
Paar 30, glaube ich.
Vielleicht.
Ja, Vlasic und Ekholm sind auch dann da zwei...
Das sind gute Picks.
Zwei ganz gute Picks.
Ja.
Dann machen wir weiter mit... was haben wir noch? Was haben wir noch gesagt? Wir machen noch Calder Trophy, glaube ich, ist.
Pettersson.
Ja, aber geil ist auch, wenn du sagst Calder Trophy, hast du Pettersson, Dahlin, Heiskanen, drei Skandinavier, oder? Sind,
ja,
oder?
Mit zwei Schweden und der Finne.
Ja, aber würdest du noch einen anderen in die Top 3 mit, oder?
Fällt mir jetzt schwer. Nö.
Aber auch Wahnsinn, halt einfach auch. Ja, Heiskanen haben sie gleich mal bei seinem ersten Wechsel bei den Dallas Stars haben sie. Habe ich ein GIF von dem Video gesehen von seinem ersten Wechsel. Es war so war
unglaublich
schön einmal rumgeskatet, ja. Wieder vor, immer in Bewegung, rückwärts, vorwärts, ja. Zack, wieder in Position, wieder mit nach vorne gegangen und so. Also sensationell.
Zumal sie ihn ja eigentlich gar nicht so intensiv reinbringen wollten schon. Also sie wollten ihn ja langsam und ruhiger aufbauen. Und dann hatte sich ja Klingberg verletzt. Und dann mussten sie ihn ja häufiger aufs Eis bringen. Und mit der Eiszeit, die er dadurch mehr bekommen hat, hat er nochmal einen Entwicklungssprung gemacht. Also den finde ich schon sehr, sehr gut. Ansonsten, nö, fällt mir nichts. Also
ja, und Pettersson wird machen, die ja.
Schon allein wegen der, was du vorhin auch sagtest, wie stark Vancouver mit ihm ist und wie schwach sie ohne ihn sind, wenn
er verletzt
ist. Bei
MVP im eigentlichen Sinn, im wahrsten Sinne des Wortes oder des Begriffs, ist, finde ich, Pettersson in der Diskussion. Aber das sollte in der Diskussion sein.
Calder und Hart in einem Jahr, das wäre schon Wahnsinn.
Ja, wird nicht passieren, aber nee.
Dafür müsste Vancouver dann noch
die Presidents
Trophy gewinnen, zeitgleich.
Ja, oder in die Playoffs kommen, das ist ja auch für viele ein Argument dafür, dass du nicht MVP sein, in einem Sport, in dem es darum geht, in die Playoffs zu kommen und darüber dann den Titel zu holen, du nicht der MVP sein kannst, wenn du mit deiner Mannschaft nicht in die Playoffs kommst.
Ja gut, aber wenn man, also um das weiter kurz nochmal zu Ende zu führen, wenn du dann dir anguckst, wo wäre New Jersey letztes Jahr gewesen? Letztes Jahr war die Diskussion ja extrem mit Taylor Hall. Wo wäre New Jersey ohne Taylor Hall gewesen? Dann wären sie wahrscheinlich da gewesen, wo sie jetzt diese Saison stehen. Und gleiches gilt halt für Connor McDavid. Dann könnten sie wahrscheinlich schon Trikots mit Hughes drucken in Edmonton. Und mit McDavid besteht wenigstens noch so ein Hauch der Chance, in die Playoffs zu kommen.
Besteht wenigstens noch ein Hauch der Chance, Hughes nicht zu bekommen.
Ja.
Aber zum Beispiel haben jetzt aktuell die Chicago Blackhawks die Möglichkeit, eine reelle Chance, Jack Hughes zu bekommen. Und ja. Wenn der dann wieder noch mit dabei ist, ich kann mir vorstellen, dass die Blackhawks dann nochmal vielleicht nochmal anreißen.
Ja.
Weil so schlecht ist es auch nicht, was da so rumläuft in Chicago.
Bisschen alt, aber ich glaube, das kann man relativ schnell fixen.
Bevor wir noch besten Europäer wollten wir noch machen und Most Fun to Watch wollten wir noch machen. Und davor machen wir kurz Jack Adams Award. Haben wir noch gar nicht.
Coach?
Ja, bester Coach.
Ja. Da habe ich auch was außerhalb der Box. Tatsächlich.
Okay, ich würde tatsächlich, wenn du schaust, wie die New York Islanders aktuell aussehen, Barry Trotz wäre das, aber nicht outside the box. Barry Trotz wäre für mich die.
Kann ich total nachvollziehen.
Aber es wäre halt wahrscheinlich wieder der Klassiker. Also, er ist ein guter Coach, brauchen wir nicht drüber reden.
Ja.
Aber es wäre wahrscheinlich trotzdem auch wieder so der Klassiker bei Jack Adams Award, Coach of the Most
mit der höchsten
Performing Team.
Oder so, ja. Aber kann ich nachvollziehen. Ich kann auch Calgary nachvollziehen, wenn man Calgary da reinwirft.
Justin Peters?
Genau, da trifft das mit dem Overperform nicht zu. Ich glaube, Calgary hat man schon zugetraut, dass sie irgendwann da hinkommen. Aber trotzdem werfe ich ein anderes Team rein, und zwar Rick Tocchet von den Arizona Coyotes.
Das ist tatsächlich outside the box.
Ja, und zwar die Arizona Coyotes haben, glaube ich, die meisten Ausfälle. Also, oder wenn man jetzt Man Games Lost, also diese Addition von den Spielen, die da ausfallen, da haben sie, glaube ich, 9 oder 10 Spieler, die ihnen jetzt schon relativ lange ausfallen. Jetzt ist sogar noch Ekman Larsson verletzt ausgefallen vor ein paar Tagen. Und trotzdem sind die Arizona Coyotes ein Team, was da irgendwie so mitschwimmt, einen Blick Richtung Playoffs wirft, noch nicht so ganz weit ist, aber ein Team, was irgendwie relevant ist und nicht wieder irgendwo unten im Lottery-Bereich dabei ist. Und deswegen würde ich schon Rick Tocchet da quasi, weil sind jetzt nicht so wie bei Calgary, sind es keine Trades, die dafür gesorgt haben, dass das Team auch besser wurde. Sowas wie Lindholm jetzt in Calgary oder Hennepin, der da funktioniert und sowas alles. Und in Arizona hat halt begrenzte Möglichkeiten. Ein Kader, der sich durch Verletzungen halt ausgedünnt hat und ein Coach, der halt dann da was aus den wenigen Möglichkeiten machen muss, und deswegen würde ich halt Rick Tocchet da vorschlagen.
Zwei Namen noch dazu. Du kannst natürlich einfach sagen, John Cooper beim besten Team der Liga.
Ja.
Ist es nicht so überraschend, dass die Lightning gut sind, aber dass sie so gut sind, ist dann vielleicht doch auch Leistung des Trainers.
Wir sind ja auf Rekordkurs, ne?
Ja.
Dritter oder, also All-Time Platz 3 oder sowas, irgendwann hinter einem Team aus Montreal. Who else? Und dann, glaube ich, auch noch wirklich zweimal Montreal oder irgendwie sowas.
Und für Gerard Gallant gibt's auch wieder Argumente, wenn er jetzt die Vegas Golden Knights, wo alle gesagt haben, ja, es war die erste Saison, geht nie wieder, und sie führt sie wieder in die Playoffs.
Vor allem nach dem Start, den sie hatten.
Ja.
Ja. Das stimmt.
Gut.
Aber ich wollte ich wirklich tatsächlich mal jemanden nennen, der halt so ein bisschen.
Ja, das ist gut, das hätte ich nicht erwartet jetzt.
Ja.
Hätte ich nicht erwartet. Dann haben wir noch den besten Europäer in der NHL, und jetzt, bevor, jetzt aktuell.
Ja.
Sag schnell deine Antwort.
Ich hätte jetzt Elias Pettersson
gesagt.
Okay,
ja, genau. Das ist eigentlich auch irgendwie, aber ich wollte es eigentlich nutzen dafür, um dich zu fragen, was denkst du, was all-time gesehen, was war denn der beste Europäer in der NHL? Und oder ist?
Lidström
hätte ich auch, weil ich habe mir so aufgeschrieben, bester Europäer, das wäre für mich der Nick Lidström Award.
Also bester Verteidiger Lidström, bester Stürmer Selanne?
Jager hat auch sehr lange erfolgreich gespielt.
Jager.
Selanne wäre natürlich ein Argument. Stimmt. Was ist jetzt mit, wie nah ist Ovechkin schon dran? Weil Russen gehören auch dazu. Fedorov. Also ist gar nicht so einfach. Also ich hätte auch im ersten Moment, zack, Nick Lidström, und haben mir da ein bisschen überlegt. Und Jager ist so weit vorne im All-Time-Scoring auch, hat so lange gespielt, hat auch Stanley Cups gewonnen.
Aber wenn du überlegst, wie Lidström seine Position quasi definiert hat, verändert hat.
Also ich bin auch bei Lidström.
Ja.
Und aktuell Pettersson, oder? Gibt es keinen besseren Europäer als der die erste Saison da spielt.
Wenn du Russen zählst?
Ja, Kucherov? Ja, oder Ovechkin würde auch
oder
dazu
Ovechkin.
Zählen.
Ja. Na, Kucherov sehe ich momentan vor Ovechkin, einfach weil er kompletter ist.
Ja, aber so viele gibt es nicht mehr vor Pettersson.
Nee. Es ist auf jeden Fall schwierig.
Torwart, kannst du nochmal irgendwie Wasilewski und
Wasilewski kannst
Rinne.
Du zählen. Nee.
Ja.
Wahnsinn.
Elias Pettersson, weit vorne beim besten Europäer der NHL. Und dann zum Abschluss. Most fun to watch.
Spieler oder Team?
Ne, Spieler hatten wir. Wir vergeben ja individuelle Awards.
Dann würde ich da jetzt, dann gebe ich da Johnny Goodrow den Award. Aber nur, weil ich McDavid schon die Hart gegeben habe. Und Goodrow ist so bei dem... Du kennst doch den PDO-Cast mit Dmitry Filipovic?
Ja, von Namen her, aber ich glaube, ich noch nie gehört. Ja.
Das ist, der macht immer vor der Saison, macht er Watchability-Rankings. Hat er dann immer einen Gast dabei und dann bewerten sie, machen sie quasi so eine Art Power-Rankings der Liga, aber halt anhand von wie schön ist dieses Team anzusehen. Also zum Beispiel Edmonton nicht auf Platz, auf dem letzten Platz, schon allein wegen McDavid rutscht Edmonton halt ein paar Plätze höher. Oder Teams, wo man halt einfach erwartet, dass da viel passieren wird. Und langweilige Teams sind halt weiter unten. Und wenn ich jetzt meine Watchability-Rankings von der NHL aufstellen würde, dann würde ich wahrscheinlich ein Spiel einschalten, wenn ich weiß, okay, da ist McDavid dabei, da ist Elias Pettersson dabei. Die Maple Leafs, ich lasse die Maple Leafs jetzt mal außen vor, weil ich da halt, da ist der Fan dann dabei. Wenn ich jetzt nur außerhalb der Maple Leafs Spiele gucken will, also McDavid, Pettersson, Goodrow, ja, und vielleicht ein Spiel von Tampa. Und ich finde Goodrow gerade in Transition durch die neutrale Zone, das ist immer wieder spannend und immer wieder lustig. Und wenn ich jetzt die Toronto-Brille aufsetze, geht der Award natürlich an Mitch Marner.
Ich habe kurz überlegt und dachte mir, ja, Mitch Marner wäre sicherlich dabei, aber da muss ich mir noch andere überlegen, weil du sagst sicherlich Mitch Marner. Deswegen ist schon mal gut, dass du Goodrow sagst.
Ja.
Übrigens habe ich auch eine zweitmeiste Controlled Zone Entries nach McDavid. Und McDavid führt das an, aber Goodrow, McDavid hat es auch in den letzten Jahren angeführt. Und Goodrow ist nah dran und könnte ihm das dieses Jahr streitig machen. Bei mir ist es tatsächlich, also ich, um jetzt noch einen Namen mit reinzubringen, also Marner hat man schon, McDavid hat man schon, Goodrow hat man schon. Kucherov finde ich auch, weil ja, das ist für mich so ein, wie der passt. Das, also es ist weniger so dieses Scheibe bringen, Scheibe kontrollieren, sondern sein Passspiel ist schon außergewöhnlich. Also der spielt Pässe in der Art, wie sie spielt und wo er sie hinspielt, die hast du sonst eigentlich nicht.
Ja.
Also auch teilweise mal einfach total überraschend, wo du denkst, der kann da gar nicht kommen.
Ja.
Und er spielt ihn trotzdem. Und dann habe ich noch Patrick Kane, weil ich vor kurzem die Blackhawks wieder mal halt, also habe ich kommentiert und es ist mir wieder aufgefallen, also Patrick Kane hat zusammen mit Matt Barzal, die mit 1,17 pro Spiel die meiste O-Zone Puck Possession, also im gegnerischen Drittel. Und mir ist in diesem Spiel, das war damals gegen die Capitals, also gegen den aktuellen Stanley Cup Champion, aufgefallen, wie spielerisch Patrick Kane im gegnerischen Drittel die Scheibe hält. Natürlich hat er da hat er zwei Tore geschossen und zwei vorbereitet. Er hat auch gescored. War ein wildes Spiel. Also er ist ja sowieso momentan, scored die Lichter aus.
Ich hab den im Fantasy Team.
Ja, nicht schlecht.
Ich hab ihn, Kucherov und Mana.
Aber wie leicht es aussieht in der offensiven Zone.
Und wie schnell er die Scheibe bewegen kann.
Ja.
Das ist halt. Und dass man bei ihm nicht lesen kann, was jetzt kommt. Kommt der Schuss, kommt der Pass? Bewegt er die Scheibe dann doch nochmal einen Meter Richtung Tor? Das finde ich bei Patrick Kane auch immer noch. Und da hätte ich zum Beispiel gedacht, wenn er älter wird, dann wird das irgendwann, wird er langsamer. Also gerade was sein Stickhandling angeht. Aber eigentlich habe ich bisher in seiner Karriere, und die kann ich ja jetzt tatsächlich fast komplett mit verfolgen, habe ich nicht das Gefühl, dass er langsamer geworden ist. Und es ist eigentlich immer so ein Level geblieben bei ihm.
Und auch da nochmal der Punkt, ich glaube, wir haben es schon mal angesprochen, Daryl Belfry, der war mal beim auch in diesem Full 60 Podcast von Craig Customs, und der hat auch Patrick Kane angesprochen als einen Spieler, der halt einfach, ja, musst du dich erstmal mit dem beschäftigen, um überhaupt zu checken, was der alles analysiert, also mit Hockey Sense analysiert, ohne jetzt da groß nachzudenken, aber halt einfach, welche Entscheidungen er trifft, weil er halt einfach so eine Übersicht über die Dinge hat, die um ihn herum passieren und passieren könnten.
Das hatte ich doch schon mal erzählt hier.
Ja.
Mit dem,
genau,
dass er beim Weg hinter das Tor wusste, rum der Verteidiger hinter ihm den Schläger hält, und er wusste, okay, wenn ich die Bewegung mache, habe ich den sofort ausgespielt und kann eine Scoring-Chance kreieren. Und wenn ich die Bewegung mache, dann hat er mich wahrscheinlich. Ja, das ist schon Wahnsinn.
Schön, das waren die Awards, mal ein bisschen.
GM of the Year wollen wir nicht.
Bitte? GM?
Ja.
Ja, GM können wir machen, ja, klar.
Cirelli?
Schön. Schön.
Ja, GM of the Year kann man vielleicht Kann man Montreal, also Marc Bergevin, kann man ihn da reinziehen? Weil der McStomey-Trade so gut funktioniert hat? Und der Trade mit für Thomas Tatar.
Tatar. Thomas Tatar.
Hast du das Video gesehen?
Echt, ja.
Tatar.
Ich weiß, bei GM ist halt auch einfach so schwierig, weil du halt einfach sagst, so kurz, also als die Edmonton Oilers in den Playoffs waren, hättest du dann gesagt, ja, da war ja Girelli auch schon GM, hättest du gesagt, wow, das Larsson für Hall, das war so genial, schon wie stabil die defensiv sind. Okay, und Talbot hätte man auch nicht gemeint, dass er so gutes Save Percentage hat, aber jetzt, wenn man so einen guten Defensivverteidiger hat wie Adam Larsson, der uns nur Taylor Hall gekostet hat, jetzt sind wir richtig gut dabei in den Playoffs und eigentlich ja schon in den, wenn es vom Raffing her richtig gelaufen wäre, eigentlich in den Western Conference Finals. Ja. Peter Chiarelli, GM of the Year. Weißt, das ist halt schwierig, weil du jedes Jahr, was jetzt dieses Jahr funktioniert, was dieses Jahr eine gute GM-Entscheidung sein mag, ist nächstes Jahr totale Kacke. Weil du denkst, weil dann doch der andere Spieler aus dem Trade wieder aufzockt ohne Ende oder der Spieler, den du getradet hast, jetzt in einem neuen Konstrukt aus irgendeinem Grund wieder nicht funktioniert, das ist total schwierig, finde ich.
In dem Jahr, wo Peter Chiarelli als GM of the Year nominiert war, also das Jahr, wo Edmonton in den Playoffs war, da war auch Pierre Dorion nominiert, der GM von den Ottawa Senators.
Ja.
So viel dazu.
Siehst ja, also ist auch aber nicht so lange her.
Dann würde ich vielleicht nur Nominierte vorstellen, dann hätte ich halt Marc Bergevin.
Ich stell meine Nominierten vor.
Nein, also jetzt wenn bei den aktuellen Marc Bergevin und Ron Wilson, oder?
Ja.
Also den von San Jose. Schon allein dafür, dass er es geschafft hat, Carlson nach San Jose zu holen.
Doug Wilson,
Entschuldigung. Also allein der Carlson-Trade und wie er es geschafft hat, Mike Hoffman innerhalb von 20 Minuten aus Ottawa nach San Jose zu holen und direkt wieder nach Florida wegzuschicken. Ja. Und dann sogar noch das bessere Paket zu bekommen.
Ja.
Also dann ist Doug Wilson der GM of the Year bist.
Okay. Dann haben wir's. Und weil es jetzt mittlerweile hier fast 2 ist.
Ja. Nehmen uns rum schon
Frühstück gedeckt wird. Und schon der erste Betrunkene hier, der auf dem Sofa eingepennt ist, rausgeschafft worden ist. Ich weiß nicht, was im Hintergrund.
Bevor wir angefangen
haben. Der war schon da, bevor wir aufgezeichnet haben. Der hat sich einfach in der Hotellobby ein bisschen ausgeschlafen, ist ja auch in Ordnung.
Ja, das
ist irgendwann
so in Berlin.
Ja, das ist Berlin.
Genau.
Fehlt nur noch die Trivia.
Ja. Soll ich anfangen?
Fang gerne an.
Also ich glaube, auf meine Trivia kommst du. Ich habe ja heute nun schon ein bisschen über McDavid gesprochen, über Austin Matthews habe ich aber noch nicht gesprochen. Und jetzt ist die Frage, welcher der beiden Spieler hat die meisten Playoff-Spiele gewonnen in seiner bisherigen Karriere? NHL-Playoff-Spiele.
Jetzt von den beiden, McDavid und Matthews?
Ja, ist eine Entweder-Oder-Frage. Bonuspunkte gibt's natürlich für den Score. Tick. Tock. Tick. Tock. Tick.
Du willst von mir wissen, ob McDavid oder Matthews mehr Playoff-Spiele gewonnen
hat. In der NHL, ja.
Na, McDavid.
Ja. Bonuspunkte?
Also McDavid war einmal in den Playoffs, hat die erste Runde gewonnen.
Ja.
Hat die zweite Runde gewonnen.
Nein,
hat die zweite Runde verloren gegen Anaheim. 3 Spiele gewonnen, also 7.
Für McDavid sind 7.
Ja?
Ja. Und jetzt wird's, glaube ich, wird tricky.
Bei Matthews?
Ja.
In der NHL einmal in den Playoffs?
Nein.
Zweimal in den Playoffs. 3 Spiele gewonnen gegen... Blödsinn, ja. Zweimal in den Playoffs, 3 Spiele gewonnen gegen die Boston Bruins in der letzten Saison und gegen die Washington Capitals in der Saison davor. War das auch 7? Ja, von 6 Game Series. 5.
Ja.
Okay, ein bisschen Hilfe, ein bisschen Nachdenken. 7-5 für McDavid.
Ja.
Gott. Halb beantwortet.
Also, McDavid hat mehr Playoff-Spiele gewonnen als Austin Matthews.
Ja.
Ja. Wahnsinn, oder?
Ich glaube, das ist Peter Chiarelli ist, glaube ich, der Grund dafür.
GM of the Year.
Okay, meine Frage geht in Richtung, großes Thema heute, Selke Trophy und bester Defensivstürmer.
Machst du schon wieder eine Selke-Frage?
Ja, weil ich habe, da habe ich mich ein bisschen jetzt beschäftigt damit heute. Darf ich nicht nochmal eine Selke-Frage stellen?
Ich habe ja beim letzten Mal die Selke-Frage schon dermaßen verkackt.
Ja, deswegen musst du ein bisschen mehr dich auch mit dem Defensive Aspect of the Game beschäftigen. Gibt's einen Spieler in der NHL-Geschichte, der gleichzeitig die Hart Trophy für den MVP gewonnen hat und die Selke Trophy in einer Saison? Und wenn ja, wer? Und wenn ja, wann?
Ich dachte, das bleibt dabei. Ob ich nur ja oder nein sagen muss, weil dann hätte ich ja gesagt.
Ja, ist richtig, genau. Aber wer?
Die Hart und die Selke gleichzeitig.
Ja.
Ich würde es ja fast Pavel dazu zutrauen, dass es gemacht hat. Aber ist dazu schon mal falsch?
Ja.
Okay. Das sah gerade so aus, als wie... Na jetzt
nee, ich habe mir gedacht, ja, es ist auf jeden Fall ein guter Tipp, aber war dazu überhaupt mal MVP?
Wahrscheinlich nicht, oder?
Schau ich gleich mal nach für dich. Ich glaube nicht, dass Datsyuk mal MVP war.
Ist es denn jemand aus der... Der ist wahrscheinlich...
Ist jemand aus der NHL, oder? Ja.
Haha. Nee, aus der kürzeren...
Ja, es ist auch... Also du bist eigentlich sogar... Sowohl war es... Na, ist zu viel Tipp. Überleg nochmal weiter, dann gebe ich das uns mal... Oder willst du nochmal einen Tipp?
Was, Bergeron? Nee, Bergeron hat nie die Hart gewonnen. Bergeron hat auch nur Selke gewonnen.
Richtig.
Kessler hat keine Hart gewonnen.
Richtig.
Kopitar? Nein, Kopitar hat auch nur die Selke gewonnen. Also früher. Also für mich ist die Selke eigentlich die Datsyuk-Bergeron-Trophy. Die sind ganze Zeit lang halt nur...
Ja. Verstehe ich schon.
Die beiden gewonnen haben. Nicht, pass. Taves?
Also du warst bei Datsyuk sowohl was Nationalität als auch Team anbelangt, richtig.
Also Fedorov.
Ja.
Ah.
93-94. Hart Trophy als MVP und Selke Trophy gewonnen. Er war da noch zweitbester Scorer. Und es ist nie vorgekommen, dass einer die Selke-Trophy und die Art Ross-Trophy als bester Scorer gewonnen hat. Josakic hat 2001 die Hart und die Art Ross gewonnen, also MVP und bester Scorer. Zweiter im Selke-Trophy-Voting. Damals John Madden von New Jersey Devils, der Selke-Trophy-Winner. Und noch als Ergänzung, meiste Punkte eines Selke-Trophy-Gewinners. Ein Toronto Maple Leafs. Doug Gilmer, 1992-93, 127 Punkte. Selke Trophy gewonnen. Und eben 127 Punkte. Nächste Woche wieder eine Selke Trophy Frage für dich, glaube ich.
Dann schreiben wir dann schreiben wir dem nächsten Buch. Die beste Trophäe der Welt. Über die Selke Trophy.
Absolut. Ja, schön.
Ja.
Dann war das die erste Hockey Buddies
Live-Ausgabe.
In Person in Berlin Ausgabe.
Ja.
Ich weiß nicht, kriegen wir noch ein Bier? Aktuell sieht es mir echt so aus, als wenn hier
so aus, als wenn hier abgebaut wird.
Also jetzt
wird,
ist
ne?
Halt echt 2:05, vielleicht machen die um 2 zu, dann deswegen könnten wir jetzt auch zumachen hier.
Wir machen jetzt
und dann
zu.
Holen wir uns ein Bier.
Ja.
Du bist at Beatbulette. Und auf Twitter auch unterwegs für die @IceBearNerds, hauptstadteishockey.com, wo ihr alles kriegt. Spielanalysen, Prospect Reports, Weekend Recap, GIFs. Nicht mehr.
Nein. Keine GIFs mehr.
Und genau, heute warst du in Berlin, die bessere Hälfte der Hockey-Buddies.
Du bist @Fetzi6 zu hören auf Amazon Music, Sport.
Saukalt heute in Berlin.
Heute im Olympiastadion. Warst du Fußball, du musst mir jetzt noch erzählen beim Bier, was Fußball ist. Ansonsten bei Magenta Sport zu hören. Auf Twitter unter @Fetzi6 habe ich, glaube ich, schon gesagt.
Hast schon gesagt.
Du warst die bessere Hälfte der Hockey-Buddies.
Und dazu müssen wir noch sagen, @HockeyBuddies, unser gemeinsamer Twitter-Account für die Hockey-Buddies. Erster Tom, ich bin der Christoph, wir sind die Hockey-Buddies. Vielen Dank fürs Zuhören, wir gehen jetzt Bier trinken.
Oh.
Bis zum nächsten Mal, lasst ruhig einmal rutschen und nicht vergessen. Chillige Lounge-Musik und the good old hockey game is the best game you can name. And best game you can name is the good old hockey game. Pam 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 pam. Prost.
Vorcheck, der Sportpodcast.